3-2-1, moin moin, der St. Pauli Pop Podcast aus der Domschenke. Wir haben Donnerstag in der Vor-Derby-Woche, also noch 3 Tage.
Wir sind in der Derby-Woche.
Ist das die? Ach ja, das
es ist
die Derby-Woche.
Eine reine Derby-Woche.
Ich dachte, es wäre die Woche vor dem Derby, aber das stimmt ja gar nicht. Das Derby ist Sonntag, also am Ende der Woche.
In 3 Tagen.
Ihr hört schon, ich habe einen Klugscheißer mitgebracht.
Ein Klugschieder.
Und wir sitzen in der Domschenke und ich heiße herzlich willkommen den Millerton-Podcaster Michael Michi Heini Hein.
Jo.
Also wie bist du eigentlich, wie soll ich dich eigentlich ansprechen? Heini?
Also
Michael?
Ich weiß gar nicht. Bei Millerton ist Michael gelernt tatsächlich, aber okay. Mein ganzes Umfeld, meine ganze Familie, alle Freunde nämlich nochmal Heini.
Ja, dann mache ich das jetzt auch.
Mach es auch.
Ja, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben ja schon ewig vor, dass wir uns mal zusammensetzen, um übers Podcasten den FC St. Pauli und passenderweise die Domschenke ein bisschen was zu rauchen und Bier zu sprechen.
Mhm.
In welcher Reihenfolge wissen wir noch nicht ganz genau.
Das schauen wir mal.
Wir haben uns jetzt verabredet, ohne uns großartig vorzubereiten. Das ist schön, weil Hörer meines unseres Podcasts wissen ja, dass ich ein großer Freund von der freien Assoziation bin. Und mein Gast-Mitpodcaster Christian, der macht das immer so, dass er, wie in unserem letzten Podcast, wo es um Hubert Fichte und Rocco Schamoni ging, die Stage bereitet, wie das so schön heißt, also die Bühne bereitet und dann man dann auf in dieser Bühne zwischen diesen einzelnen Dingen, die man besprechen will, einfach frei hin und her springen kann. Also wir sprechen heute über das Derby, wahrscheinlich kommen wir gar nicht drum rum.
Ich soll ohne Skript sprechen, Erik, ehrlich jetzt?
Ja.
Okay, machen wir.
Okay. Also über das Derby?
Machen wir.
Über das ohne Skript, über die Domschenke, in der wir uns befinden und in der auch geraucht wird, ernsthaft, und in der wir im Gedenken an den Quotenrocker schwules Budweiser trinken.
Ja, ich wusste gar nicht, dass es hier auch Bud gibt. Also ich habe immer bisher in den letzten 20 Jahren immer nur Becks getrunken, mangels Alternativen, dass sie Bud hier haben, wusste ich gar nicht. Nett, sehr gut.
Ich weiß das eben seit dem Quotenrocker, weil der irgendwann mal meinte, ich hole mal eine Rutsche Bier holen, wer will denn was? Und dann fragte irgendjemand blöd, was haben die denn da? Und hier ist ja immer eine Kollegin, die draußen rumrennt und die leeren Flaschen einsammelt.
Jo.
Und die hatte dann erzählt, was es für Bier gibt. Und bei Budweiser habe ich gesagt, oh, dann nehme ich einen Budweiser. Und dann meinte der Quotenrocker, was, schwules Budweiser? Und dann stand Christian daneben und hat gesagt, Moment mal. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich hole mal Bier und ihr erklärt. Als sie wiederkamen, haben die das Thema am Wickel, warum denn Budweiser ausgerechnet schwul ist, und haben geschlagene 3 Stunden haben wir über das Thema gesprochen. Es war ein wunderschöner Abend. Wir waren dun wie die Haubitzen alle, haben sehr angestrengt über das Thema Bier und Homophobie gesprochen. Und sehr viel gelernt dabei und vor allem uns darauf geeinigt, dass ab dem Zeitpunkt Budweiser hier für uns in der Domschenke schwules Budweiser heißt.
Kannst du mir in 2 Sätzen sagen, warum es gerade schwul ist, das Budweiser?
Das konnte ich nicht, weil ich war ja Bier holen. Ich nehme mal an, dass der Quotenrocker, der inzwischen nicht mehr unter uns weilt, er hätte auch Mädchenbier sagen können. Wahrscheinlich hat er damit gemeint, dass das kein echtes Bier ist.
Aber das ist doch eigentlich eines der richtigsten Biere überhaupt, die man im Industriebereich bekommen kann.
Das haben wir auch besprochen. Also es ist sowohl inhaltlich, fachlich als auch politisch inkorrekt gewesen, was er da so von sich gegeben hat. Und es gab sozusagen also tatsächlich noch eine ganz, ganz tolle Besprechung darüber. Am Ende hat man sich dann gegenseitig erzählt, welche homoerotischen Erfahrungen auch Heterosexuelle haben können. Also es war wirklich ein rundum gelungener Abend. Also sehr, sehr bierselig nachher und super St. Paulianisch.
Okay. Kann
ich schnell, nicht so schnell vergessen.
Bier als Aufhänger, was dann in so einem epischen Dialog oder in einem Gespräch endete quasi.
Ja, das stell dir jetzt mal mit Astra vor. Da hast du keine epischen Dialoge, zumindest keine schönen.
Nee, also mit Astra verbinden mich auch wenig schöne Momente, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, eigentlich gibt's da also für mich auch nur Aufreger mit. Und die Tatsache, dass wenn man mal 2 oder 3 Jahre auch beruflich mal im Ausland verbringt, also in München beispielsweise, dass man einfach merkt, wie schamlos diese Marke mit dem umgeht, was St. Pauli ausmacht und wie schamlos sie es auch gleichzeitig durch den Dreck zieht. Und das regt mich einfach permanent auf und nachhaltig auch.
Ja, da wird halt so eine Plastiksozialromantik oder nein, eine Plastikromantik quasi wird da ja irgendwie suggeriert, die es so vielleicht gar nicht oder nie gab, ne?
Ja, es ist quasi, um nochmal aus der Welt von Rocco Schamonis große Freiheit zu erzählen, da wird halt diese voll tätowierte Kobra und Rockerromantik hervorgeholt, die sozusagen mit viel Kraft und Männlichkeit sich auch Frauen gegenüber rausnehmen kann, was sie will. Und das ist so das Image, das Philipp und Konche, heißt die Agentur, glaube ich, dieser Marke vor...
Seit Mitte der 90er schon.
Genau, ne? Seit Mitte der 90er verpasst hat. Das war damals schon altbacken, finde ich. Vielleicht war es damals okay für die Marke Astra, aber spätestens seit 10 oder 15 Jahren hat das nichts mehr in der Werbung zu suchen an sich und beim FC St. Pauli sowieso nicht.
Ich war damals noch in der Mitte der 90er zu jung, um das richtig zu reflektieren und auch noch nicht so weit, dass ich das richtig einschätzen konnte. Für mich war es halt damals irgendwie so die Marke vom Kiez tatsächlich. Ich weiß auch, ich war früher Mitte der 90er, Ende der 90er auch auf diesen Brauereifesten, als die Brauerei noch hier auf St. Pauli war tatsächlich. Ja. Und das war ja auch immer so ein Happening jedes Jahr im Sommer, glaube ich, war das. Und ja, aber seitdem ist natürlich auch viel passiert. Und ich habe mich auch beim Biergeschmack in den letzten Jahren hochgelevelt, sodass ich tatsächlich wirklich zwischen gutem Industriebier und schlechtem Industriebier unterscheiden kann. Also auch das. Und da muss ich sagen, bin ich jetzt echt froh, dass wir hier einen Butt vor der Nase haben.
Ja, auf jeden Fall. Und da kann man ja auch, also man kann von der Braukunst der Tschechen kann man einfach nur sozusagen den Hut ziehen, was die schaffen sozusagen, in welchen Mengen die schaffen, gutes Bier zu machen.
Ja, genau. Also
es ist kein Wunder, dass sie da stolz drauf sind.
Das können die Bamberger ja auch tatsächlich. Also das ist ja, wo man sagt, die haben richtig gutes Bier für richtig kleines Geld eigentlich so. Und das ist bei den Tschechen genauso. Die kommen halt über die Menge, machen aber eine gute Menge. So, machen gutes Bier tatsächlich und dieses tschechische Tennenmalz ist ja auch ganz berühmt und wird ja auch hier eingesetzt in Deutschland bei so kleinen Brauereien und ein ganz besonderes Verfahren halt auch so ein bisschen wie, sag ich mal, Kaffeerösten per Hand und Kaffeerösten maschinell, so kann man sich das vorstellen, ist da auch der Unterschied und da gibt es halt ganz wunderbare Biere. Ja.
Du bist in einer Welt zu Hause, die sich mir noch nicht ganz erschlossen hat. Also ich bin tatsächlich das erste Mal, glaube ich, vor knapp 10 Jahren von einem Geschäftsfreund von mir mal zu einem Craft-Beer-Tasting mitgenommen worden. Und ich war...
Vor 10 Jahren schon, das war aber früh gewesen.
Ja, er war früh dran. Also er ist so, du kennst ihn bestimmt auch, Björn Onibeni. Also
ja, natürlich kenne ich den.
Weit- und weltgereister Mann.
Ein Beraterkollege von mir.
Beraterkollege, also auch einer von der Kenne-ich-weiß-ich-war-ich-schon-Fraktion.
Genau.
Und der hat, glaube ich, aus den USA für sich dieses Thema mitgenommen.
Ja.
Und mir damals auch schon erzählt, dass Deutschland da absolut das Entwicklungsland ist und hatte mich hier in eine der ersten Bars oder Restaurants mitgenommen, in denen es einen Biersommelier gab, der dir sozusagen zum, ach ja, genau, war ein Restaurant, der dir zum Essen den passenden Wein, sondern das passende Bier.
Auch das wirklich sehr, sehr früh, weil dieses Food-Pairing-Ding mit Bier ist ja eigentlich erst in den letzten 2 Jahren in Deutschland aufgekommen.
Ach so, guck mal, dann waren die wirklich sehr früh.
Wirklich sehr früh, tatsächlich.
Das war schräg gegenüber vom Abaton, war der Laden. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Wo war das?
Schräg gegenüber vom Abaton.
Oh, okay. Das ist, ja, Grindelberg.
Genau, ja, also da so
aber da in die Richtung. Aber da gibt es heute nichts mehr mit Bier, meines Erachtens. Also die Bierspots in Hamburg kenne ich alle.
Ah ja, okay. Also wie gesagt, ist schon eine Menge her. Und ja. Ich glaube, ich hatte ein IPA aus Hawaii und noch irgendwas anderes. Und war wirklich erstaunt. Also erstens war ich erstaunt, dass Bier so viel Volumen und Körper haben kann.
Ja.
Dass ich davon beinahe satt geworden bin und dass ich auch gar keine Lust hatte, davon 5 zu trinken,
genau.
Sondern den ganzen Abend an 2 Bier rumgenuckelt habe und war vollkommen entspannt dabei. Im Sinne von, ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse hier ein bisschen was.
Ja.
Das hat mir mich echt beeindruckt, aber trotz dieser Erfahrung habe ich es nicht geschafft, mich da irgendwie so reinzufräsen. Mhm. Weil das ist ja auch irgendwie so Nerdkram.
Es ist Nerdkram, ja. Ich habe mich da in den letzten 5, 6 Jahren reingefräst in diese ganze Geschichte. Und bin mittlerweile bei meinem also Lieblingsbierstil hängen geblieben, beim Imperial Stout, was so wahrscheinlich der Blauschimmelkäse im Vergleich ist, wenn man das mit dem Käse vergleichen würde. Ich glaube, so ein Blauschimmelkäse isst du auch erst, wenn du vielleicht 50 bist und weißt den Wert zu schätzen. Und so ist bei mir mit dem Imperial Stout. Die haben in der Regel so zwischen 8, 9 bis 15, 16% und werden seit 1, 2 Jahren auch gerne mal so in alten Rumfässern oder Whiskyfässern nochmal nachgelagert, barrel-aged für ein Jahr. Und das ist dann schon super, super komplex. Und da sage ich immer so, da trinkt man so ein Bier am Abend oder vielleicht auch mal zwei, aber eher eins. Und das muss man so eher weg, das snackt man so weg. Das ist nicht, was man wegtrinkt, sondern das ist eher wie ein Likör wahrscheinlich, irgendwie im großen Schwenker. Und da musst du viel riechen und so. Und das ist wirklich so, wenn du mit dem Bier auf jemanden zukommst, der noch nie was anderes getrunken hat als vielleicht Astra, dann hast du echt ein Problem, weil dann wirst du den nie wieder für dieses Bier oder für anderes Bier begeistern können. Also weil er es einfach nicht verstehen wird tatsächlich. Mhm. Also deswegen habe ich auch immer so Einstiegsbiere für Menschen, die sich mit Bier noch nicht so auskennen. Mhm. Und dann gucke ich erstmal, dass ich dem vielleicht mal ein kleines schmales Pale Ale gebe oder ein kalt gehopftes Lager oder so, wo man einfach erstmal so ein bisschen merkt, dass es noch andere Geschmacks- und dass es andere Geschmacksnoten gibt. Und dann erstmal ein bisschen riechen und dann ist das schon sehr außergewöhnlich für die, da bin ich lange weg von. Also ich merke den Unterschied halt gar nicht mehr, wenn ich so ein Pale Ale oder IPA habe. Ja, also insofern, man muss die Leute da langsam ranführen, das ist wie an einen guten Fußballverein ranführen wahrscheinlich. Und auch die Werte verstehen und so, du weißt, was ich meine.
Ja, du hast mich jetzt nochmal auf eine Idee gebracht. Wir hatten ja in unserem Podcast, den wir ja inzwischen zweimal umbenannt haben, weil wir gemerkt haben, erstens, es gibt sehr gute Podcasts im Umfeld des FC St. Pauli, die sich mit Fußball beschäftigen. Da haben wir gedacht, naja, wenn wir jetzt noch den dritten machen oder den vierten womöglich.
Lass mal in die Nische gehen.
Ja, also ich meine, es ist einfach kein Bedarf da. Also der Bedarf, der da ist, der wird gedeckt. Sowohl für die Leute, die 4 Stunden 5 Leuten zuhören wollen, als auch, und ihr seid tatsächlich mein Lieblingsformat vor dem Spiel und nach dem Spiel. Es ist jetzt nochmal von mir meinen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dafür, dass ihr das schon so lange macht, so lange durchhaltet. Habt ihr eigentlich einmal ausgesetzt, das irgendwann mal nicht geschafft?
Ja. Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Diese ganze Idee, also wir sind ja Millanton, gibt es einmal diese Monatssendung, die hast du auch gerade angesprochen, das sind so 5 Leute, wo dann auch mal der Trainer vorbeischaut oder mal ein Spieler oder Präsident und aber auch so Sachen einfach, die um den Verein herum passieren, St. Depri, Museum und so weiter. So, und was wir halt machen, wir sind mittlerweile insgesamt, ich verstehe das auch eher so als Kollektiv, Millanton-Kollektiv, wir sind so um 10, 11 Leute, 5 in der Monatssendung und wir sind mittlerweile, oder 5, 6 und wir sind jetzt mittlerweile 4, die dieses Format vor dem Spiel, nach dem Spiel machen. Das heißt, wir laden uns immer ein Fan der gegnerischen Mannschaft ein, um in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde vor dem Spiel zu erfahren, Mensch, was ist denn bei euch eigentlich los, gerade im Verein, was machen die Fans, welcher Spieler ist on fire und so weiter. Also man kriegt da immer einen ganz guten Einblick, finde ich. Das ist die eine Sache bei dem Format, ist es aber auch, wir wollen einen kleinen Beweis antreten, und zwar, dass es in jedem Verein coole Menschen gibt. Und ich finde, das macht dieses Format ganz wunderbar. Also wir könnten da locker mit einem coolen Rostocker oder mit einem HSVer, so wie ich gestern Abend mit 2 HSV-Fans, okay, also alte Freunde von mir, aber man sieht, da gibt's überall sympathische Menschen auf einer Wellenlänge und das verbindet sich halt dort. Und nach dem Spiel reden wir nochmal über das Spiel, um nochmal die wichtigsten Situationen durchzugehen. Wichtig ist uns immer auch, dass beide im Stadion waren, die da sprechen, weil das ist auch immer viel drumherum, was wir da erzählen. Also wir beschränken uns doch nicht auf das Sportliche. So, und diese Idee, die hatte Mike, früher mal als Übersteiger bekannt, und hat den Blog beim Übersteiger gemacht und war auch in der Redaktion. Und der hat schon vor 6 Jahren diese Monatssendung initiiert, hat aber auch immer gesagt, ich würde gerne so ein Format machen, vorher, nachher. Und darüber kam ich mit ihm über Twitter ins Gespräch und gesagt, so, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin schon seit 2007 Podcast-Hörer, schon mit dem allerersten iPhone Classic war ich da infiziert. Weil ich dachte so, ja, ich lese gerne Blogs, klar, aber dieses Nebenbei-Konsumieren beim, Hundegassi gehen oder beim Staubsaugen, beim Abwaschen, das ist einfach so toll. Und es gab schon 2007 sehr gute Podcasts, auch aus Deutschland, so Tim Pritlove, den du auch kennst, ja auch so ein bisschen führend auf dem ganzen Gebiet. Und ja, habe dann immer gedacht, ich glaube, ich würde gerne auch mal in so ein Mikro sprechen und irgendwas machen. Und da kam mir Mike quasi, da sag ich mal, gerade gelegen, weil mit St. Pauli kenne ich mich aus. Ich habe seit 89 eine Dauerkarte, bin irgendwie immer da, kenne ganz viel im Verein. Und so ist das quasi geboren, diese ganze Geschichte. Und somit haben wir mittlerweile zwei Formate und ich war am Anfang eher alleine und man kann sich das natürlich ausrechnen, wenn man eine 34-Spiele-Saison hat, dann hast du schon mal 68 Folgen aus den Punktspielen.
Ja.
Plus, wir rechnen ja immer nur mit einem mit einer Pokalrunde, also 70. Aber das ist natürlich super viel, weil ich habe ja pro Folge schon einen Aufwand, auch wenn da nur eine halbe Stunde dabei rauskommt, von vier, fünf Stunden, also mit Recherche, Durchführung, absprechen, wir kriegen die meisten oder kriegen eigentlich alle Gesprächspartner über Twitter, da hat sich mittlerweile, sind wir, uns kennt man halt mittlerweile und wenn wir mal fragen, Mensch, gibt's bei Heidenheim jemand, dann melden sich einfach auch Leute und dann sind das meistens Blogger oder selbst Podcaster und dann hast du sofort einen Gesprächspartner.
Cool, ja, das ist geil.
Und ja, also das sind schon mal locker 70 Folgen und dann kam irgendwann Yannick mit dazu, der auch schon jetzt längere Zeit macht, wir sind eigentlich so das Grundteam von dem Ganzen. Und ich habe immer gesagt, ich brauche auf jeden Fall nochmal mindestens ein oder am besten nochmal zwei Leute dazu. Wir sollten vier sein, dann funktioniert das. Und so ein kleiner Glücksfall irgendwie in der letzten Sommerpause hat sich dann Tobi Bayer gemeldet, der ja auch schon sehr große Podcast-Erfahrung hat.
Ja, den ich auch sehr verehre. Der ja mit seinem Einschlafen-Podcast wirklich, und er sozusagen, er stellt das ja immer nicht nach vorne. Das ist ja so ein unglaublich bescheidener Mensch.
Ist er, genau.
Aber wenn mir irgendjemand einfällt, der eben auch schon seit 2000 auf jeden Fall Podcast ist, bevor die Eins vor der zweiten Zahl stand, ich weiß gar nicht, wann das war, er hat irgendwann mal einen Text aus meinem Blog vorgelesen, das muss jetzt so auch so 2008, 2009.
Das hattest du auch in einer letzten Folge bei euch erzählt, glaube ich.
Ja, genau, weil Story, ne? Ich glaube, was 10 Jahre her ist oder tatsächlich 11 Jahre her ist. Und da fiel mir ein, dass er damals schon bei der 47. Folge war, also, oder 80. Genau. oder irgendwie sowas. Das heißt also, der macht das schon sehr, sehr lange und ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die einen wirklich knackig reichweitenstarken Podcast haben.
Also genau, also der hat wirklich richtig Reichweite. Ich glaube, seine besten Folgen machen 50.000, 60.000 irgendwie mittlerweile und du weißt ja selbst irgendwie, dass auch viel über Longtail funktioniert und dass das immer noch wächst dann auch, die Folgen. Ja. Und der Einschlafen-Podcast ist halt eine Geschichte, also die lebt durch seine Stimme und die lebt dadurch, dass es halt gemeinfreie Werke gibt, die er vorlesen darf. Und er bringt, Ziel ist es, die Menschen zum Einschlafen zu bringen und sich zu entspannen, während man ihm zuhört. Und er lässt da auch viel Aktuelles von sich einfließen und Politisches und St. Pauli auch ein bisschen. Aber er liest auch durchaus mal Grimms Märchen vor, weil die ja bekannterweise dann auch gemeinfrei sind und so weiter. Und ja, das gibt's schon sehr lange. Und ich glaube mittlerweile, wenn es ums Einschlafen geht, ist er auch mittlerweile schon mal im Fernsehen zu sehen, wenn als sozusagen Spezialist.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, das glaube ich auch, weil du natürlich viel Feedback bekommst. Ne? Also ich blogge ja jetzt auch schon seit über 10 Jahren für den FC St. Pauli, schon seit über 15 Jahren überhaupt. Und ich bekomme im Grunde genommen über den Podcast mehr Feedback als über meinen Blog damals.
Okay, hätte ich nicht gedacht.
Nee, das hat sich in den letzten 5 Jahren auch so rausgeschält, dass gar nicht so viele meinen Blog lesen. Also maximal 1/10 der Reichweite generieren meinen Blog, Der Rest ist eigentlich über Facebook, Twitter und Instagram.
Sie lesen nur die Schnipsel sozusagen.
Es ist leider so, genauso wie sozusagen in allen Social-Media-Welten. Die Leute kommen aus ihrem Puff nicht mehr raus, sozusagen.
Ja, aus ihrem Closed Shop sozusagen.
Ne? Ja, und bei Facebook, mir wird ja häufig vorgeworfen aus der sogenannten aktiven Fanszene, dass ich eher boulevardesk unterwegs bin. Ich persönlich halte das für keine Beleidigung, sondern ich halte guten Boulevard für sehr lustig. Also es bringt Spaß, guten Boulevard zu machen. Klar haut man auch sozusagen ein- oder zweimal mal irgendwie daneben. Vor allem, wenn man schnell irgendwas schreibt. Und dann gehört es sich ja auch so, sozusagen Dinge richtig zu stellen. Aber ich habe schon früher, als wir über das Thema Popkultur geschrieben haben bei VH1 und MTV, gab es im Grunde genommen zwei verschiedene Formen, sich dem Thema Musik zu nähern. Das eine war sozusagen die Langform, das war so die Peter Glaser, Dietrich Dietrichsen Geschichte, bei denen ich auch lernen durfte, wie man Plattenkritiken schreibt, ohne erdigen Sound zu erwähnen, obwohl der erdig ist, also okay. Wie man das umschreibt, damit man nicht in diese Falle, in diese Klischee-Falle tappt.
Ja, so wie Restaurantkritiken schreiben, ne? Oder Essenskritiken. Ja, da muss man auch so verschiedene Wörter mal vermeiden, sonst ist das halt...
Und es ist grauselig, also es ist, um sozusagen noch einen kleinen Exkurs zu machen. Ich habe von 2004 bis letztes Jahr für die Zeit Hamburg
Zeitblog, ne?
Für die Blogbeiträge, Kolumnen geschrieben, ja. Und anderthalb Jahre lang auch die Spielberichte, weil der Redakteur, der die Spielberichte geschrieben hat, der ist auf eine Recherchereise nach Afrika und danach ins Sabbatical gegangen. Wo mir erstens klar wurde, es gibt einen Unterschied zwischen freien Autoren bei der Zeit und Festangestellten.
Ja, verstehe.
Das war sozusagen, das war mein erstes Learning. Und das zweite war, dass die das, was ich da mache, ganz gut fanden. Und dann hat er gesagt, willst du nicht auch die Spielberichte schreiben? Und da habe ich gesagt, ja klar, kann ja nicht so schwer sein, über Fußball zu schreiben.
Ich gehe mal ins Praktikum bei Butcher Rosenfeld und dann läuft das.
Zum Beispiel, ich lies mir mal ein paar Carsten Harms Spielberichte durch und dann geht das schon. Und ich habe, ich war da tatsächlich ein bisschen aufgeregt vor dem ersten, weil ich das noch nie gemacht habe. Und habe mich sofort erinnert gefühlt an meine Zeit, als ich Plattenkritiken geschrieben habe, weil du verfällst sofort in Stanzen, Plattitüden.
Also vor allen Dingen in Sachen, die man einfach von anderen schon gelernt hat, dass man das so schreibt. Ne? Also
genau, die berühmte Schnittstelle oder auch die kompakte Abwehr oder die Griffigkeit und diese ganzen Sachen, wo ich mir fest vorgenommen hatte, du willst das irgendwie anders machen, du willst hier nicht... nicht in Stanzen arbeiten, ganz abgesehen davon, dass ich sehr engagierte Redakteure hatte, die dann auch gesagt haben, du Erik, vielleicht umschreibst du das eher oder findest mal ein anderes Wort für dich. Und da habe ich zwei Dinge gelernt. Das eine ist, und das ist auch analog zum Thema Plattenkritik, und ich komme gleich nochmal zum Boulevard zurück, keine Angst. Es ist unglaublich schwer, sozusagen diese Plattitüden zu vermeiden. Es ist also gar nicht so trivial. Und vor allem, wenn du das über eine Saison machen musst. Das heißt, du hast dieses Spiel nochmal. Oder du hast ja Spiele, die sind einfach ähnlich. Und dann ertappst du dich auch dabei, dass du sozusagen die Dinge nochmal so schreibst, wie schon vom
Rand. Klar, der berühmte neue Wein in alten Schläuchen. Das ist halt so, ne?
Und dann fällt dir auf, dass es echt relativ einfach ist,
Polizeiruf 110.
Polizeimeldung zu schreiben, das ist noch einfacher.
Das ist total einfach, weil dann ist auch total einfach für Redakteure, das abzuschreiben, wie man in den letzten 2-3 Jahren sieht.
Oh, da habe ich auch, wir haben ja tatsächlich uns vorgenommen, frei zu assoziieren. Ne? Das heißt also, wir dürfen auch mäandern, wie man das so schön
nennt. Wir dürfen auf jeden Fall mäandern und
Apropos Polizeimeldung, ich habe mich vor... das ist lange her. Das ist, glaube ich, 5 Jahre her. Das war nicht zu G20, sondern zur Generalprobe von G20, als der Dudde die Demo auf dem Schulterblatt unter der Brücke hat angreifen lassen.
Ja.
Da habe ich, danach sind ja die Gefahrengebiete ausgerufen worden.
Genau.
Und da war ich lustigerweise nicht nur mit meinem Blog, sondern mein persönlicher Facebook-Account war so eine Art Hub, weil meine ganzen Freunde, also ich bin in Blankenese aufgewachsen.
War quasi auch Gefahrengebiet. Ja, auf einmal.
Ich hatte vor allem eine Meinung und ich hatte Inhalte zum Teilen, die Leute, die mich kennen, die mich sozusagen von St. Pauli kennen, die sagen, ja, genau. Aber die Leute, mit denen ich auf Facebook befreundet sind, die mich eben aus der Jugend her kennen, die irgendwie in Blankenese wohnen oder die mich beruflich kennen, gesagt, irgendwann mich tatsächlich direkt angeschrieben haben.
Was ist mit dir los, du linke Zecke? Was schreibst du denn
da? Also da sie mich kennen, haben sie gesagt, also so ganz hergeholt kann das ja nicht sein.
Ich kenne diese Problematik auch. Also ich glaube, ich halte mich da ein bisschen mehr zurück irgendwie so. Aber das ist dann natürlich auch ein Problem von Facebook an sich, weil da irgendwie alles zusammenkommt. Vor allen Dingen auch Menschen, die vielleicht jetzt nicht so ganz sozialkompetent sind. Man weiß immer nicht nach der Schule, was ist aus denen geworden. Also wir springen ja permanent in andere Teiche. Vielleicht ist der ja in seinem Teich stehen geblieben und dann hast du halt natürlich so das Problem, wie geht man damit um? Und aber du bist ja auch jemand genau wie ich, der, wenn es dann dazu kommt, dann der sozusagen die Diskussion auch nicht scheut. Und ich glaube, dann kann man den Deckel drauf machen oder man findet jemanden, mit dem man das ausdiskutieren kann oder jedenfalls diskutieren kann. So.
Ne? Genau, und dann habe ich viel diskutiert übrigens mit einem, und jetzt, das hier wird ja veröffentlicht, also muss ich das umschreiben, mit einem leitenden Angestellten eines großen Hamburger Verlages. Und bin mit dem auch ins Streitgespräch gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal treffen. Und lass uns mal treffen und irgendwie das irgendwie beim Bier diskutieren.
100 ihr, 100 wir, oder wie, nee.
Ja, genau. Befriedigt unsere Gier, ne,
war das eben. Ja, genau. Ja, genau.
Also das, wir haben uns getroffen und jetzt komme ich auf die Polizeimeldung und dann habe ich mich beschwert darüber, dass in diesem Medium sozusagen die Dinge so unkritisch quasi wortwörtlich von Polizeimeldungen abgeschrieben werden. Und dann hat er einen ganz interessanten Satz gesagt, den ich seitdem nicht wieder vergessen habe, wo er gesagt hat, naja, du musst wissen, die meisten Polizeireporter wären am liebsten selber Polizist geworden.
Oha, okay.
Es hat aber nicht ganz gelangt.
Ja.
Und das war so ein Satz, der war so, da bam.
So wie die meisten Pyromanen am liebsten Feuerwehrmann wären, so ähnlich.
Oder andersrum. Ja, genau. Aber sich nicht trauen, Feuer zu legen, also sagen, okay, dann legen andere Feuer und wir löschen es.
Okay.
Also, tatsächlich war das so ein Satz, ich weiß sozusagen, also deswegen werde ich auch nicht sagen, wer das war, weil klar ist, das hat er ungeschützt gesagt. Und
klar.
Der Satz ist aber so wichtig gewesen für mich, weil er mir einfach
ganz
viele Dinge klar gemacht hat.
Ja.
Und dieses Klischee ist ja wahrscheinlich auch schon längst sozusagen verinnerlicht von ganz vielen. Und das ist ja halt, um den Bogen jetzt wieder zurückzukriegen, bei Fußballberichterstattung ja nicht anders. Ne? Also Leute, die über Spiele schreiben und über Taktik, und die wären ja wahrscheinlich selber gerne entweder Spieler gewesen oder Trainer oder...
Naja, vor allen Dingen ist es ja auch immer so, diese Wechselwirkung zwischen, ich schreibe eigentlich als Redakteur, soll Sachen eigentlich einordnen, ich brauche aber auch den persönlichen Kontakt in den Verein zum Beispiel, um Informationen zu bekommen. Das war früher nochmal spezieller. Heute ist es ein bisschen anders, aber trotzdem baut man da ja auch so eine persönliche Beziehung auf und das kannst du halt nie ganz ausblenden. Nur die richtig Guten wahrscheinlich, die das dann trotzdem können, aber du willst halt immer diese Informationen bekommen und dann kommt Thomas Müller um die Ecke und macht einfach ein Facebook. Ach nee, das war was anderes, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, weil wir sind ja sozusagen, wir sind ja beide vom Fach, also vom Social Media Fach. Und da können wir uns gleich mal ganz kurz drüber unterhalten. Das war für mich neben dem Statement von, wie heißt noch der Kollege, der türkischstämmige, also der Deutsche mit türkischen Wurzeln, der im Sommer bei der
WM bei Bremen quasi und Schalke und dann, wie heißt er denn? Mir fällt auch gerade nicht ein.
Ich will immer Sami Alagi sagen.
Hast du keine Schattenredaktion hier? Haben wir nicht irgendwie Twitter hier oder sowas? Nee, haben wir nicht, ne?
Wir brauchen...
Es ist gar nicht live, ne?
Nein, wir brauchen unbedingt, brauchen wir so einen Praktikanten, ne?
Özil.
Mesut Özil, genau.
Guck mal, ich brauche immer nur mal ein bisschen was anderes erzählen, dann fällt mir das wieder ein.
Mesut Özil hat ja sozusagen das allererste Mal der gesamten Sportpresse vor Augen geführt, was es bedeutet, selbst Millionen von Followern zu haben und diesen Gatekeeper nicht mehr zu brauchen.
Selbst Medienhaus zu sein quasi.
Genau. Ne? Und das hat Thomas Müller jetzt nochmal, also moderner ein bisschen in Instagram und Storyform.
Und Facebook war das auch, glaube ich, ein Live-Video gestern oder so? Oder war das war ein Video auf Facebook auch, ne?
Ich nehme an, er ist auf Instagram oder
wahrscheinlich
dann
auf allen Kanälen geballert, aber auf jeden Fall war er mit seiner Sache exklusiv und zwar ohne irgendeinen Gatekeeper dazwischen. Das ist ja der Punkt dabei, ne?
Ja, was uns zum FC St. Pauli führt, da gibt es ja aber noch mindestens eine Person, die wir auch beide, glaube ich, kennen, Christoph Pieper, der da sehr, sehr darauf achtet, dass seine Spieler nicht einfach so Social Media betreiben, wie sie so lustig sind, oder?
Also das weiß ich jetzt nicht. Also er war ja gerade bei uns auch in der Monatssendung, beziehungsweise die Monatssendung war zu Gast in der Medienabteilung und da war sozusagen die ganze Abteilung da und er hat auch nochmal ein bisschen erzählt, wie das da so funktioniert. Dann können die natürlich auch nachhören, die Folge, So wie ich das verstehe, ist das natürlich, geht das viel über Empfehlungen und ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also du kannst jetzt nicht sagen, mach das und dies und das nicht, aber überleg doch mal, ob das sinnvoll ist, so zu machen oder nicht zu machen. Mhm. Also auch dieses Beispiel damals mit Halzenberg in Berlin am nach jüdischen
ja, beim Auschwitz
mal. Beim Auschwitz mal, genau. Dass man da nicht einfach so Selfies so macht, ohne zu reflektieren, wo man da eigentlich ist. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel. Einfach immer wieder, ich glaube, das kommt von vielen Seiten, was du da misst. Also du musst auch auf der einen Seite auch erstmal den Leuten klar machen, was ist eigentlich St. Pauli tatsächlich? Mhm. Was für Werte werden da gelebt? Und dann natürlich plus diese professionelle Ebene zu sagen, was kann man machen, was kann man nicht machen? Und du hast halt natürlich Verantwortung, wenn du Reichweite hast. Und das haben die irgendwie alle. Mal mehr, mal weniger, aber haben die halt. Außer Alex Meyer, der hat sich komplett
der verweigert sich.
Ja, aber das macht ihn auch super sympathisch, weil der macht das einfach nicht. Und der will das nicht. Und er ist trotzdem ein guter Typ, der irgendwie überall gefragt ist. So.
Ich finde das ja inzwischen, und das darf man gar nicht so laut sagen, weil ich ja auch mein Geld mit Social Media Beratung verdiene, aber ich habe bei der Social Media Week eine Präsentation gesehen, die ich auch beeindruckend fand. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, von wem das war, der auf die Frage, wo man dann in Social Media präsent sein sollte und wo man, welches Social Network jetzt der neue heiße Scheiß ist und so, geantwortet hat, naja, überlegen Sie sich überhaupt, ob Sie in Social Media selbst stattfinden wollen oder ob Ihre Inhalte in Social Media stattfinden. Mhm. Mhm. Und genau, es ging um den Rückzug von dem grünen Chef aus Twitter und Facebook, der ja sehr, sehr stark kritisiert wurde. Und dann hat dieser Typ in dem Vortrag gesagt, dann versuchen Sie sich mal vorzustellen, dass das nicht der grünen Politiker und seine Inhalte sind, sondern nehmen Sie sich mal was anderes. Nehmen Sie sich mal beispielsweise die Mona Lisa. Die Mona Lisa hat auch keinen Twitter-Account oder keinen Facebook-Account, ist aber eines der am häufigsten geteilten Motive in Social Media. Was er damit sagen wollte ist, und jetzt kommen wir zu Alex Meyer zurück, dass das, was du tust und die Inhalte, die du generierst in Alex' Fall Tore schießen oder Statements abgeben über
bescheiden sein.
Interviews bescheiden sein, dass die ja sehr wohl in Social Media stattfinden, ohne dass er das überhaupt machen muss.
Klar. Ist immer die Frage, ob man das dann selbst orchestrieren möchte oder halt nicht. Stattfinden wird man so oder so. Das war ja früher auch schon vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, als es anfing, haben wir gesagt so, naja, sie können halt als Firma oder als Unternehmen nicht in Social Media sein, aber gesprochen wird so oder so über sie. Genau. Wollen sie es dann selbst lenken? Wollen sie irgendwie die Plattform sein, wo sich das kanalisiert? Und Alex Meyer ist das egal halt so. Also der, ihm ist das egal. Also es wird über ihn gesprochen, das weiß er natürlich auch irgendwie. Aber das wird auch jemand sein, der nicht Montag im Kicker liest, wie seine Note war und so, weil es ihn einfach nicht interessiert.
Wahrscheinlich nicht, der hat dann zu dicken Pöscher für inzwischen, ne?
Ja, glaube ich auch. Der Kleine, den wir damals noch gesehen haben, irgendwie so 2001, 2002. So, also ich jedenfalls, der dann irgendwie...
Ich kann mich ja wirklich gar nicht an ihn erinnern, muss ich ehrlich
sagen. Ja, ich habe dann tatsächlich die ersten Spiele auch von ihm gesehen und mir war damals noch nicht bewusst, was der für eine tolle Schusstechnik hat. Und vielleicht hat er sie auch noch gar nicht gehabt damals. Aber es ist natürlich dann durch diesen Abstieg auch, natürlich ist diese Mannschaft, die eigentlich, ja, wo einige tolle Spieler mit dabei waren, natürlich auseinandergebrochen, diese ganze Geschichte. Und dann war er dann für uns leider verloren und ist zum HSV, hatte da ja eher so eine semi-tolle Saison. Und hat dann ja zum Glück irgendwie sein Ding in Frankfurt gemacht. Und das relativ gut. Und ich habe das natürlich auch, bestimmt auch andere St. Pauli-Fans, immer aus der Ferne mit beobachtet. Und ich kann nicht auf eine Sache stolz sein, die ich nicht gemacht habe, aber trotzdem immer so, Mensch, das ist unser Junge von St. Pauli, der hat da sein Ding gemacht, der spielt ja sogar im UEFA-Pokal und keine Ahnung und ist echt ein guter Typ und wird da als Fußballgott verehrt. Toll. Und auch als jetzt diese Sache war, dass er zurückkam irgendwie, Henk Fährmann hatte sich schwer verletzt und also ich hatte mir tatsächlich schon gewünscht vor der Saison, dass das vielleicht ein Name sein könnte, der hier schon vorkommt, weil jeder wusste ja irgendwie auch, dass er das wurde ja relativ früh kommuniziert, auch in Frankfurt, keinen neuen Vertrag bekommen. Da dachte ich so, meine Güte, also bitte, da mal hinterher. Also natürlich muss man da mal immer beachten, was will der Trainer, was hat er für ein Konzept, vielleicht will er nur junge Leute, keine Ahnung. Da dachte ich so, das wäre es jetzt. Und dass er dann mit einem halben Jahr Versatz zu uns kommt, was natürlich trotzdem schade ist für Henk Fährmann, weil der echt eine geile Hinrunde gespielt hat, hat mich doch dann sehr gefreut, irgendwie, dass der jetzt bei uns ist und seine Karriere auch, davon gehe ich aus, zu 100% ausklingen lassen wird, ob das nun diese Saison ist, nächste Saison. Ich glaube, da geht es noch bestimmt die ein oder andere Saison, die er ranhängen wird, weil er ist fit. Er hat natürlich schwere Verletzungen gehabt zwischendurch, aber ich glaube, er kann seinen Körper mit 36 Jahren ziemlich gut einordnen und er sagt selbst, ich möchte noch 2-3 Jahre Fußball spielen und es wäre toll, wenn er das vielleicht bei uns machen würde.
Ich würde mir das auch wünschen. Also der St. Paulianische Pizarro. Es klötert jetzt ein bisschen. Wir haben nämlich hier von Silvia, heißt sie, ne?
Silvia.
Von Silvia Nachschub mit Budweiser bekommen. Ich habe eben schon überlegt, wann drücke ich auf die Pause-Taste und hole neues Bier.
Und ich habe überlegt, wann frage ich Erik, wenn er die Pause-Taste drücken kann. Und dann ist das Bier einfach da.
Ja, das ist die dumme Schenke. Also ja. Ich bin ja in dem letzten Jahr eigentlich nach dem Spiel selten hier gewesen, weil ich immer vor der Weinbar backen bleibe.
Kann man ja auch gut, eine sehr gute Weinauswahl und das... Bei mir ist es immer so, ich bin eher immer gestresst nach dem Spiel, weil ich dann irgendwie nach Hause muss, will. Ich habe einen Hund, der muss versorgt werden, keine Ahnung. Ich bin eigentlich immer vor den Spielen tatsächlich hier. Und das auch schon sehr lange mittlerweile. Ich weiß, ich bin bestimmt über 10 Jahre war ich bei Heini und Kitty in der Feldstraße. Weiß nicht, ob du den Laden kennst. Jetzt nur noch Kitty.
Nee.
Ist jetzt auch ein bisschen anders. Und Heini ist ein alter Seebär, also heißt genau wie ich. War früher, glaube ich, Catcher oder so. Und so ein richtiger Brummbär, so ein richtig alter Hut, alter Schlag. So. Und da gab es früher auch so Frikadellen und Bababab und Bier. Und da war ich immer. Und dann wurde mal dieses Haus irgendwie für ein Jahr saniert. Und die mussten tatsächlich schließen. Ich weiß gar nicht, wann das war. 1999 oder so, keine Ahnung. Und dann sind wir hierher gezogen. Und ich bin dann tatsächlich hier backen geblieben, weil wir das hier sehr gut finden. Es ist im Katzensprung auch, genau natürlich wie Heini und Kitty, zum Stadion. Aber irgendwie ist das hier so Konsens, man trifft sich vor dem Spiel mit sehr vielen Leuten, man muss sich auch nicht verabreden, die kommen einfach her und wer kommt, ist da und man kennt immer jede Menge und man kennt auch die Leute, die hier arbeiten mittlerweile und ja, ich bin gerne hier, also das, ja.
Ich glaube, ich war das erste Mal hier auch vor bestimmt 10 Jahren. Weil nämlich man von Christian, der auf der Haupttribüne sitzt, neben Jochen, dem Inhaber der Kneipe hier,
ja,
sitzt. Und hat er angefangen, nach dem Spiel eben auch hierher zu gehen. Und dann, da wir alle getwittert haben, haben sich alle Twitterer hier irgendwie angeschlossen. Dann war das hier jahrelang sozusagen der Twitter-Hotspot nach dem Spiel.
Und so haben wir uns ja eigentlich auch damals kennengelernt über Twitter. Und ich weiß, dass hier auch immer mal wieder Leute, ach hier, guck mal, Twitter und so weiter. Und auch so Momo, glaube ich, war dann auch ab und zu hier. Ja. Und so. Und man kann es dann halt irgendwie...
Ja, das ist bei mir so ein bisschen eingeschlafen, weil, wie gesagt, weil ich immer an der Weinbar backen bleibe, was für mich persönlich gar nicht so gut ist, weil ich vertrag Wein in den Mengen, in denen man sozusagen nach dem Spiel mit dem ganzen Adrenalin hat man ja sozusagen doch andere, sagen wir mal, Trinkgewohnheiten. Und da vertrage ich Bier eigentlich wesentlich besser als Wein.
Ja, da kann der Wein schon ein bisschen killen dann so.
Ja, also ich bleib regelmäßig da backen und denke, huch, wo ist denn die Zeit geblieben?
Schon wieder Weinuhr.
Ja, genau. Schon wieder Weinuhr, ich muss nach Hause. Aber ja, ist irgendwie schade, weil das sozusagen, dann, wenn ich dann hier vorbeikomme, dann ist hier nämlich auch von Zappendüster.
Trotzdem muss man natürlich nochmal sagen, und das kriege ich auch von oftmals so von Fans von auswärts gespiegelt, dass wir natürlich, dass es total toll ist, dass wir eine Weinbar im Stadion haben. Wie geil ist das denn? Also das hat ja ganz keiner irgendwie so in dem... Umfang.
Nee, hätte man vor allem auch von Hamburg nicht erwartet. Ne? Also in Freiburg oder Mainz würde man sagen, okay.
Stimmt, ja.
Aber haben die das? Nee, ich glaube im Stadion in Mainz kriegst du Wein. Ne? Sogar das gar nicht so schlecht.
Ich weiß nur, dass es in Frankfurt immer Appleboy gibt, glaube ich. Ich bin aber auch schon ewig lange nicht mehr auswärts gefahren. Ich schaffe das leider nicht mehr. Früher sehr viel, heute war da nicht mehr so oft. Aber ich habe es mir vorgenommen, mal wieder in Angriff zu nehmen. Also bin mal ab und zu bei Union irgendwie. Da auch übers Textilvergehen und Tim Pritlove und so. Und da gibt es schon so eine Freundschaft. Oder wenn die hier sind, gegen HSV gespielt haben, dann bin ich dann halt auch da und so. Und ja, und wir treffen uns eigentlich auch immer vor den Spielen St. Pauli gegen Union hier. Da gibt es ja so ein paar Podcaster und Blogger auch. Und dann kennt man sich und das ist immer sehr nett mit denen.
Ja, ich kann mich an eine legendäre Spreefahrt mit den Jungs und Mädels vom Textilvergehen.
Mit Sebastian.
Mit Sebastian Fiebrich. Und seiner Frau.
Steffi.
Steffi, genau. Mhm. Mit Sebastian und Steffi erinnern. Ich weiß gar nicht, ob die da schon Eltern waren. Ich glaube, waren sie nämlich noch gar nicht. Und da sind sie, da sind wir mit dem inzwischen verstorbenen, wie hieß er noch, Egon Hugo, wie hieß er noch, der Union-Spreeschiffer, der diese drei Schiffe hat.
Oh, den kenne ich gar nicht.
Der ist ganz berühmt in Berlin, der hat okay. halt zwei oder drei Spreeschiffe, auf denen und niemals vergessen Eiserne Union steht. Und mit denen sind wir dann, also mit zwei von diesen Schiffen sind wir dann die Spree hoch nach Köpenick gefahren, morgens um 9 los und irgendwann um 12 da gewesen. Und wurden von der Hundertschaft Polizei empfangen. Und weil wir uns alle so gut verstanden haben, gab es eben nicht ein Union-Schiff und ein St. Pauli-Schiff, sondern das war wild gemixt, sodass die Polizei überhaupt nicht wusste, was sie machen soll. Weil sie wollte ja eigentlich Fantrennung machen.
Ja, das ist auch mal so ein Kuriosum, finde ich, bei Union. Also so die alten Säcke verstehen sich immer irgendwie ganz gut. So. Zu denen zähle ich mich mittlerweile auch. Und wenn du so auf junge Unioner triffst, das ist vielleicht auch, wenn du auf junge St. Paulianer triffst, keine Ahnung, das ist manchmal so, weißt du nicht, was dich erwartet. Also da ist auch, also bei Union ist mir immer aufgefallen, dass halt da sehr viel Schals abgezogen werden halt so. Und selbst wenn ich damit 40 ankomme, so, was willst du denn jetzt von mir? Hau mal ab. So, aber das machen die da tatsächlich. Und das ist immer so eine Wundertüte Union ein bisschen. Also, aber das ist, glaube ich, überall so. Deswegen, also wir sagen ja auch immer, oder ich denke auch, also Fanfreundschaften, so wie früher man das zelebriert hat, das gibt es ja so nicht. Aber es gibt halt immer Menschen, die man halt nett findet und gut findet. Und die treffen sich auch einfach dann. Und die finden sich wahrscheinlich auch. Das sind eher kleinere Gruppen. Und insofern... Ja, habe ich da schon Bezug zur Union Berlin tatsächlich, zu diesen Menschen. Und auch zum Verein und wie die das leben und wie die der Verein das macht. Und ich kann auch kritisch sagen, dass ich das komisch finde, dass sie sich halt politisch nicht irgendwie positionieren, obwohl sie das viel klarer machen könnten. Union machen sie aber nicht. Und das können die aber, das kann ich denen halt auch quasi sagen dann halt so. Und das nehmen die mir auch nicht übel.
Ja, die Diskussion hatten wir in unserem Blog, glaube ich, inzwischen auch über 10 Jahre her. Da habe ich beim Textilvergehen mal drei oder vier Fragen beantwortet in Artikelform. Und das war das erste Spiel gemeinsam in der zweiten Bundesliga, ich glaube am Millerntor. Und da hatten die so ein Special gemacht, St. Pauli Union Special. Und da ich mich da gar nicht so gut auskannte mit, habe ich ein paar Leute interviewt, unter anderem auch Tommy von der AFM. Und der hat so ein schönes Bonmot gebracht, dass ich jetzt immer, wenn es zu dem Thema komme, erzähle diese Anekdote, der gesagt hat, es gibt ganz, ganz tolle Unioner. Es gibt sozusagen eine ganz große Gruppe von Punks, die sind eigentlich Union-Fans, fahren aber zu jedem Heimspiel des FC St. Pauli. Also sind sozusagen, tatsächlich leben diese komische Blutsbrüdergeschichte total aus. Und dann hast du auch echte Nazi-Kader da, die aber dummerweise sehr ähnlich aussehen. Und dann hat er gesagt, die sehen so ähnlich aus, dass du eigentlich erst weißt, an wem du bist, wenn der eine dich umarmt und der andere dir in die Fresse haut. Und die Reaktionszeit ist dann dummerweise so kurz.
Genau, genau, ja.
Und das fand ich einfach eine schöne Zusammenstellung. Und das ist aber tatsächlich in meiner Erfahrung nur bei Union so krass. Also dass du diese Riesenspanne
von... Naja, man hat eine Affinität dazu, aber gleichzeitig gibt es halt auch so Sachen. Deswegen ist es auch so ein bisschen... Deswegen reden wir gerade auch drüber, glaube ich. Wir würden darüber nicht reden, wenn das Mainz wäre oder Duisburg oder so. Ne?
Ja, stimmt.
Insofern, ja, also Union auch in vielen Sachen trotzdem irgendwie Vorbild. Auch für mich, also jetzt auch vom Podcast zum Beispiel. Der Textilvergehen, eines der ältesten Fußball-Podcasts, was der Sebastian da macht und Steffi Gero und wie sie alle heißen, die dazugehören, das ist schon toll. Und zusammen, glaube ich, mit dem Eintracht-Podcast so die Ältesten und auch Vorbild für den Millerton tatsächlich. Also Mike hat sich davon inspirieren lassen. Und jetzt hat Sebastian ja auch zusammen mit dem Daniel von Eiserne Ketten, ein Taktikblog von Union, nachgeschossen mit einem neuen Format, ein Geschichtsformat über Union Berlin, was so wunderbar ist, was ich auch jedes Mal höre, weil einfach die Sachen einordnen und wie sie es einordnen. Und da ist sehr viel Kreativität dahinter. Und ich finde es auch toll damals, ich glaube, das war jetzt vor 3-4 Jahren, die haben halt die silber-goldene Nadel vom Verein bekommen, weil sie Podcaster sind. Und man sieht dann da auch so Wertschätzung, die es hier übrigens bei St. Pauli aber auch gibt. Also die Wertschätzung für die Leute, die halt was machen rund um den Verein. Das ist, so ist es ja nicht. Ne? Also.
Ja, das stimmt. Obwohl aus meiner Wahrnehmung wird die schon dosiert eingesetzt. Aber das ist...
Okay.
Das ist... Oder habt ihr die silberne Ehrennadel bekommen fürs Podcast?
Du, wir haben die schon längst bekommen. Wir haben es nur niemandem gesagt, weil der Verein meinte, sag es mal keinem.
Ja, genau, sag es mal keinem.
Ja.
Der kriegt ja auch die goldene.
Genau, in 5 Jahren nachgeschossen. Ja, nee, so ist das nicht, aber... schon alleine der Fakt, dass einfach wir in der Monatssendung einfach mal den Trainer um die Ecke bekommen, also dass die Mediatheit den Trainer schickt oder Präsident oder.
Ja, finde ich auch super.
Und da gucken halt wirklich in Deutschland alle anderen Podcasts drauf und sind tatsächlich ein bisschen neidisch darauf oder ziemlich neidisch, dass das bei uns so funktioniert. Und das sind wirklich kurze Wege und das ist ganz toll, dass es sowas gibt irgendwie und dass sich die Menschen dort hinsetzen und dann. Ich weiß, da mal in einer deiner Folgen, da hat mir letztens auf Twitter geschrieben, da hieß das, ich weiß gar nicht, wer das war von deinen beiden Mit-Podcastern, dass man ja hätte Sammy Alagui mehr sprechen lassen können. Da habe ich dir ja geschrieben, naja, das ist ja für den auch eine völlig neue Umgebung, deswegen reden die erstmal eine halbe Stunde über Spiele oder ein Spiel der Vergangenheit, damit der erstmal merkt, das ist entspannt alles so. Und dann erst kommt der Spieler zu Wort, das ist durchaus gewollt, damit der sich erstmal wohlfühlt. So, und,
ja, das war Christian.
Ja, genau. Und insofern ist es vielleicht auch vielleicht ein bisschen St. Pauli-like, halt dem Star nicht gleich die große Bühne zu geben und erstmal ihm ein bisschen Wohlfühl-Atmosphäre zu vermitteln tatsächlich.
Ja, ich hatte ja auch schon mal eine Idee, ein Podcast-Format direkt mit Spielern zu machen. Und da sozusagen, da haben mir mehrere Leute, die sich damit auskennen, unter anderem Mike Nöcker, irgendwie gesagt, überleg dir das nochmal.
Bekannt als Micky Beisenherz, bessere Hälfte in Fußball MML, richtig?
Genau, Fußball MML, also Sky Reporter, St. Paulianer durch und durch mit so einer leichten Affinität zu Dortmund oder andersrum, Dortmunder durch und durch mit einer leichten Affinität zu St. Pauli, das wird bei ihm immer nicht ganz
klar. Man kann meinen Kopf schütteln gerade gar nicht sehen, weil wir ja podcasten.
War das jetzt verneinen oder war das
also, ja,
verwirren?
Doch. Ja, nee, einfach so. Alles gut.
Ja. Und der nämlich ja bei Sky die Sendung 11, deine 11 macht oder meine 11?
Ich weiß nicht, ich habe ja mit Sky so ein Hassverhältnis. Ich bin immer froh, wenn das so ein bisschen läuft.
Das hat er früher für den FC St. Pauli, damit hat er angefangen. Okay.
Gut.
Da war ich nämlich mal zu Gast, so haben wir uns mal kennengelernt,
ja.
Als St. Pauli-Blogger noch. Da hat er FC St. Pauli FM gemacht. Das war so ein Radio, was von der damaligen Geschäftsstelle, ja, wurde nie laut gesagt, aber ich glaube, so ein bisschen gegen das AFM-Radio
programmiert wurde. Also es war gleichzeitig, gab es das dann?
Also das AFM-Radio zuerst und dann haben die sozusagen dieses FC St. Pauli FM gemacht, da gab es Sponsoren, weiß ich nicht genau.
So bei mir gar nicht so in der Wahrnehmung präsent, also AFM-Radio ja, aber...
Ja, ist dann auch relativ schnell wieder eingeschlafen.
Okay.
Und hatte eigentlich nur ein Format, das es sozusagen in die Welt der Podcasts und zu Sky geschafft hat, nämlich meine 11.
Okay.
Und das das hat sich Mike Nöcker ausgedacht und hat die Grundidee ist, dass ein Protagonist, ob das jetzt ein Blogger, ein Spieler, ein Trainer oder sonst irgendwer ist beim FC St. Pauli, seine 11 Songs zu St. Pauli zum Spieltag
oder
wie auch immer aufschreibt, die werden dann gespielt, was ja Radio war. Und werden dann auch kommentiert. Also warum gerade dieser Song und so weiter und so
aber fort. Es wurde gestreamt übers Netz, logischerweise wahrscheinlich.
Wurde gestreamt übers Netz, war aber ein Radioformat, also war kein Podcastformat. Sonst hätten sie keine Musik
spielen. Also Musik mit Sprachanteil.
Genau.
Ja.
Und das macht er für Sky jetzt auch. Unter anderem auch mit Sammy Alagui. Jetzt hat er vor kurzem hat er Ginchek da und wir haben uns über dieses Format auch unterhalten und ich habe sozusagen, er hat jetzt das, was ich jetzt sage, nicht gesagt, muss ich natürlich extra vorher sagen, sondern der andere, mit dem ich mich darüber unterhalten habe und der hat nämlich, der kennt sich mit dem Thema Fußball, Sport und Radio mindestens genauso gut aus und der hatte zu mir gesagt, naja, hört sich ganz gut an, dein Konzept, kann auch echt tolle Sendungen hervorbringen, aber meine Befürchtung ist, dass Fußballer entweder gar nicht so viel zu sagen haben, was nicht mit Fußball zu tun hat, oder, was sehr viel wahrscheinlicher ist, gar keine Lust haben, sozusagen über was anderes zu reden als über ihre Fußballkarriere und das Fußballprofil. Und deswegen finde ich die Tatsache, um den Bogen zurückzubringen, die Tatsache, dass in dem Millerton-Podcast das geschafft wird, die Spieler tatsächlich über 3-4 Stunden so einzubinden, dass die Teil dieses Formates werden und auch Sachen von sich erzählen. Und sei es eben nur diese 2-3 Sätze, die mal neben dem sind, was man sowieso schon weiß, das finde ich super.
Ja. Also ich glaube auch, dass meine Kollegen da immer in der Lage sind, halt so die Persönlichkeit von jedem zu transportieren. Also nicht mal unbedingt gewollt, das passiert da einfach. Und ich glaube, es gibt keine geringe Zahl von Leuten, die vielleicht Sami Alagui eher kritisch sehen. Dann kann ich echt mal nur empfehlen, sich die Folge anzuhören. Die werden ein völlig neues Bild von diesem Menschen tatsächlich, wie das oftmals so ist, völlig neues Bild sehen. Und so ist es halt oft, wenn da Gäste sind, einfach. Also, ja.
Das wäre ja mein Wunsch, dass das beim FC St. Pauli viel mehr und viel häufiger passiert. Ne? Also, dass das, was unsere Fanszene ausmacht und sozusagen alle Rivalität und was man so mit wem am Wickel hat, mal beiseite, die ist ja sehr, sehr vielfältig, da passiert unglaublich viel. Aber sozusagen bisher ist es nicht gelungen, also auch unserem jetzigen Präsidium nicht gelungen, so Pipelines in den Profibereich zu legen. Also die sind sehr, sagen, da gibt es so Beipässe, ne? Die sind vor allem, weil sich Christoph Pieper viel drum kümmert, dass das beispielsweise der Sportchef Ewald Lien oder auch Spieler oder auch er selber zu euch zum Millerton kommt.
Ja.
Aber trotzdem gibt es sehr, sehr wenig eingeführte Prozesse oder Pipelines aus der Fanschaft, auch aus der Fanöffentlichkeit in die Profiabteilung rein. Oder wie nimmst du das wahr?
Muss ich mal drüber nachdenken. Also ich habe es immer eher so als, also aus der Sicht des Millerntons sehe ich das natürlich eher so ein bisschen, das ist schon fluide irgendwie und fluider als bei vielen anderen Vereinen.
Ja.
Die Frage, und da hast du natürlich trotzdem recht, ist St. Pauli vielleicht nicht ein Verein, wo es noch mehr Austausch oder noch mehr Zugang geben könnte oder sollte. Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob das so sein sollte. Letztendlich reden wir hier immer über einen Profiverein natürlich, über Spieler, die sehr viel Geld verdienen. Das ist aber kein Argument.
Außerdem verdienen die ja gar nicht mehr als du oder ich.
Also nur wenn sie 3 Punkte holen. Gibt es noch Siegprämien?
Weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich verdienen sie dann einen Ticken mehr.
Ja, genau. Also das habe ich noch gar nicht so richtig für mich reflektiert, wie das, was du gerade quasi gesagt hast, wie so diese Pipelines, wie das so sein könnte. Also ich nehme das natürlich wahr, irgendwie über diese Stadtteilrundgänge, gibt so viele kleine Puzzleteile natürlich irgendwie. Und ich glaube, das ist schon nochmal anders als bei anderen Vereinen wahrscheinlich. Ja. Deswegen, vielleicht müsstest du mir noch mal sagen, wie du dir das vorstellen würdest. Dann würde ich es vielleicht besser verstehen.
Es gab tatsächlich einen Moment, der für mich exemplarisch war. Das war natürlich ein Moment der Krise. Und das ist ja oft in Krisen so, dass sich da Dinge manifestieren, die oder Dinge zusammenkommen, die in ordinären Zeiten nicht passieren. Aber ich kann mich an die Vorbereitung zu den letzten beiden Heimspielen in der, jetzt muss ich mal überlegen, ob das letzte Saison oder vorletzte war. Wann standen wir denn kurz vor dem Abstieg? War das letzte Saison?
Erik, ich bin auch wie so ein Hundewelpe, ne? Ich weiß immer nur, was morgen ist oder was gerade ist eigentlich. Also wir hatten ja 2 sehr schwierige Saisons, also die, wo wir ja beide Male zur Winterpause fast abgestiegen waren. Und das war einmal die letzte, ganz. Da waren wir ja ganz gut sogar noch.
Ja, aber nur wegen der beiden letzten gewonnenen Heimspiele, oder?
Also die ganz eklatante Saison war, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren, wo wir, glaube ich, 11 Punkte hatten irgendwie und wo eigentlich gar nichts mehr ging. Das war, glaube ich, die erste Saison auch von Oke und von Sandra als Aufsichtsrätin.
Ja, genau, das war die erste.
Wo die sich sofort einmal schön zusammenschweißen mussten, damit das überhaupt noch funktioniert und wo wir dann einfach die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt haben.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als Oke seine Präsidentschaft vorbereitet hat. haben wir ganz kurz darüber gesprochen, wie denn so das Worst-Case-Szenario aussehen könnte. Ne? Und das, dann hat er gesagt, das Worst-Case-Szenario könnte sein, dass wir gewählt werden und stehen auf dem kämpfen um den Abstieg.
Ja, das,
und genau hier, so ist es gekommen.
Dass ich hier Präsident werde, quasi der aus den Fenster rauskommt und sofort absteigt mit dem Verein.
Genau.
So, also, ne?
Genau. Das war ja wirklich nicht unwahrscheinlich.
Das war nicht unwahrscheinlich, ja. Genau. Und dann wurde ja in der Zeit, in der Winterpause, ja Ewald installiert und also Meckle wurde quasi wegdelegiert. Der war dann ja
Sportdings.
Genau. Ja. Und alle sagten, was will denn jetzt der alte Ewald hier? Seid ihr nicht ganz dicht? Und das wurde dann ja so eine richtige Liebesbeziehung irgendwie auf allen Ebenen mit Ewald.
Ja, das hat mich auch schwer beeindruckt. Also was mich schwer beeindruckt hat, war, dass Oke, weil er gesagt hat, eigentlich habe ich keine Ahnung vom Fußball. Ich muss mir also irgendwo Expertise holen, die eben nicht Vereinsexpertise ist. Und hatte ja schon vorher Kontakt zu Ewald Lien aufgenommen. Hat gesagt,
genau.
Ich hätte gerne mal ein Coaching von dir.
Genau, also das ist ja auch die Geschichte, dass eigentlich Oke das angegangen ist wie ein Start-up-Denkweise eigentlich so, dass man, oder eine agile Denkweise an Tag gelegt hat, die man so gar nicht kennt aus dem Fußballbereich. Und sich halt coachen lassen und dann halt eigentlich Ewald als Experten hat kommen lassen, der einfach mal einschätzen sollte. Und ich glaube, da waren auch noch mehrere mit dabei in der Zeit, wie er dann die Spielweise und das, was da passiert, irgendwie einordnet. Und daraus ist dann gleich das Traineramt geworden.
Ja, pass mal auf, wir dürfen ja in einem Podcast auch irgendwie drumspinnen. Vielleicht war ja Kauczynski auch in diesem Beraterteam. Und sozusagen jetzt werden langsam die ganzen Elder Statesmen, die ihm damals Fußball beigebracht haben, beim FC St. Pauli installiert.
Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, wirst du Menschen haben, die sofort googeln, ob Kauczynski gerade noch beim KSC unter Vertrag war. Dann war er bestimmt nicht mit dabei. Aber wenn er nicht...
Gerade bei Ingolstadt raus vielleicht.
Nee, das war später mit Ingolstadt. Aber gut, keine Ahnung.
Ist auch egal. Ingolstadt soll nicht unser Thema sein. Wir haben ja so viele Themen. Und wir kamen über...
Was macht ihr da für eine Folge heute? Wir besprechen alle Themen.
Wir trinken also mindestens noch ein Bier und mal gucken, was für Themen wir noch... Oder? Was wir noch am Wickel haben.
Ja.
Das bringt auch Spaß.
Mir macht das sehr viel Spaß.
Ich finde, ich komme aber trotzdem noch mal ganz, ganz kurz zurück auf das, was ich dir antworten wollte. Weil du meintest, wie stellst du dir
genau
das vor?
Die Pipelines.
Die Pipeline vom Verein und auch der aktiven oder der weniger aktiven oder der anders aktiven, ich nenne mich mal anders aktiv, also den anders aktiven Fans in die Profimannschaft. Und ich nehme das so wahr, und ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile, über den Verein zu bloggen, und dann passiert das ganz natürlich, dass du sehr viel näher an diesen Verein rankommst. Das ist auch, so bei mir jetzt auch, vielleicht ist das auch so ein Persönlichkeitsding bei mir, also je enger dieser Orbit wird, also je enger der Orbit um den Verein wird, desto mehr habe ich das Bedürfnis, mich wieder abzugrenzen. Deswegen haue ich auch permanent und regelmäßig mal irgendwie auf den Kuchen und haue irgendwas raus, auch nur um nochmal wieder mich selbst abzugrenzen und um den Leuten im Verein zu zeigen, ich bin unberechenbar sozusagen. Ich gehöre nicht zu eurem Klüngel dazu. Das ist jetzt ein Persönlichkeitsding von mir, ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend.
Das ist immer der Punkt, wo dich andere Leute als Boulevardes, provokant, wie auch immer...
Ja, oder der hat sich nicht mehr alle.
Ja, genau.
Wie auch immer. Es ist auch, also ich mach das schon, ich blogge schon so lange, dass ich mir ein so dickes Fell zugelegt habe, und ich habe wirklich Blog- und Kommentarschlachten mit ultraliberalen Blogs mit irgendwelchen vollkommen durchgeschossenen Don Alfonsos oder so habe ich mich schon angelegt. Das heißt also, hier bei St. Pauli, und das darf man ja auch nochmal betonen, wird zwar mit harten Bandagen sozusagen geblockt und gemacht und getan, aber wir mögen uns ja alle. Ja,
und ich weiß selbst aus Vergangenheit, mit Don Alfonso eine Schlacht auszuführen, ist wirklich sehr anstrengend.
Ja, das ist sehr anstrengend. Und das, also da gibt es auch tatsächlich ganz, ganz miese Geschichten, die da gelaufen sind, wo die wahren Opfer quasi schwarze Frauen und schwarze Bloggerinnen waren, die irgendwann gesagt haben, ich kann nicht mehr, jetzt stell du dich mal bitte ins Feuer. Und ich habe das mal ein Wochenende gemacht, auch gegen sehr mächtige Blogger, also einmal so einen Typen aus Berlin, dessen Namen ich jetzt schon aus meinem aktiven Wortschatz getilgt habe und eben Don Alfonso, die wirklich anstrengend waren. Und da sind die Auseinandersetzungen hier Pipifax, weil sie nämlich tatsächlich zwar emotional sind, aber sie sind ja sollen nie verletzen. Und selbst wenn sie verletzen, kann man sozusagen darüber reden, in der Regel.
Also wer verletzt werden möchte, sollte sich auf jeden Fall im Forum anmelden bei St. Pauli. Da kann man gut verletzt werden. Ich bin da vor 15 Jahren ausgestiegen aus diesem ganzen Kosmos. Also weil das da trifft sich halt irgendwie alles. Das ist so das Facebook in klein irgendwie so.
Ja, gibt es da eine Entsprechung?
Bist du da unterwegs?
Ja, ich bin ab und an mal auch irgendwie so Gruselkabinett-mäßig natürlich. Aber man kriegt natürlich, also, und das mag ich auch, dass es so oldschool-mäßig tatsächlich immer noch ein Bereich ist, in dem man doch durchaus mitkriegt, was die Leute in diesem Verein so beschäftigt. Also das ist schon so. Auch die merkwürdigen Leute, die diesen Verein ausmachen. Also ich podcaste jetzt ja auch für die Mopo, ne, und habe vorher auch tatsächlich irgendwie ein paar Blogartikel für die geschrieben. Das habe ich jetzt sein gelassen inzwischen. Das habe ich jetzt auf...
Wegen der Kommentare, oder?
Nee, weil auch tatsächlich klar wird, die Art und Weise, wie ich Blogartikel schreibe, die Themen, die ich schreibe, die passen nicht richtig zur Mopo. Und da passt die Mopo auch zu mir nicht. Was ich jetzt als Folge ausprobiert habe, ist dieses sehr spezielle Podcast-Format zu machen, wo ich auch nicht genau wusste, was daraus wird. Was ich aber weitergemacht habe und auch weitermache, wenn es das noch länger gibt. Alleine aus einem einzigen Grund. Weil ich nach der ersten Folge hat mich ein Freund von mir angerufen, der hier auch im Verein aktiv ist. Der beispielsweise sehr aktiv für Viva Con Aqua war und so. Und der zu mir gesagt hat, weißt du was, Erik? Ich finde das total geil. Nicht, dass du das bei der Mopo machst, das finde ich eigentlich blöd. Ich finde auch diesen Typen blöd, mit dem du das da machst. Aber was ich total geil
finde. Mein Nicken gerade nicht gehört.
Was ich total geil finde, ist, dass es in Zeiten, wo sich andere Leute aufs Maul hauen, Leute vom HSV und dich gibt, die sich gemeinsam sozusagen an ein Mikro setzen und mal einen ausquatschen. Und das alleine ist für mich ein viel. Ich habe da ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Ich habe gesagt, ja, irgendwie kann mal ganz lustig, ein bisschen so und mal ausprobieren. Und dass das diese Dimension hat, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen und fand das aber ein Feedback, wo ich dachte, ja, und wenn das der einzige Grund ist, um das zu machen, dann ist das kein schlechter. Und deswegen, und inzwischen habe ich da auch ehrlich gesagt Gefallen dran gefunden, weil das echt Spaß bringt, mit dem sich so ein bisschen zu kabbeln.
Wie ist das denn eigentlich mittlerweile da? Also ich habe mal die erste Folge gehört und war gleich ein bisschen abgeschreckt, weil das nur auf Soundcloud lief und das war ja, ist ja eher nicht so richtiges Podcast-Distributions-Dingsi, sage ich mal. Seid ihr mittlerweile bei iTunes auch und so weiter? Kann man euch abonnieren richtig?
Oder also wir sind bei Spotify.
Bei Spotify, dem Podcast-Streaming-Anbieter. Nummer eins.
Dem Podcast-Streaming-Anbieter.
Warte mal, und dieser natürlich, der Sponsor ist beim FC St. Pauli.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir bei dieser auch sind, aber die haben es... Tatsächlich sind wir noch nicht bei
iTunes. Apple Music gibt es auch noch, das haben wir auch alle drei dann einmal.
Da gibt es wohl tatsächlich Probleme, den bei iTunes einzustellen.
Weil das schon Podcast gibt, der Zweierkette heißt, richtig?
Wäre auch meine Vermutung, dass das damit zusammenhängt.
Da hast du aber nicht beraten, hoffentlich, ne?
Nein, ich habe tatsächlich, also da gibt es eine Anekdote. Also ich habe mir das grundsätzliche Format, habe ich mir ausgedacht.
Ja.
Und zwar basierend auf einem Format, das ich mit meinem uralten Freund Oliver, der auch HSVer ist, genau das, was du sozusagen heute fürs Derby gemacht hast.
Der auch schon in der Blutgrätsche, ist das Blutgrätsche genau. Bei euch das Format? Ja.
Ich hab ursprünglich mal, also es gibt den Blutgrätsche-Podcast.
Zwei Folgen, glaube ich, bisher?
Oder zwei so? Folgen bei iTunes.
Habe ich auch beide gehört.
Und dann habe ich das Format, weil mir das einfach zu viel wurde, zwei Podcasts irgendwie zu administrieren, dieses Format in unseren St. Pauli-Podcast integriert. Wir haben gesagt, okay, ab und an machen wir mal unseren Horizont ein bisschen auf und treffen uns mal mit dem Vize-Stadtmeister.
Muss man erstmal schaffen, eine Sendung nach zwei Folgen gleich an die Mopo zu verhökern. Nicht schlecht, Herr Haut, nicht schlecht.
Ja, pass auf, auf jeden Fall habe ich gesagt, komm, das wäre doch was für euch, zumal ich ja jetzt nicht mehr blogge. Und habe das auch mehreren Verlagen angeboten und Mopo hat gesagt, ja, super Idee. Wir hätten da auch übrigens gleich einen, den wir als Gegenspieler im Auge haben, nämlich den Sivi.
Haben Sie gesagt, du kennst ihn, das ist der, der auf YouTube immer ausrastet im Auto.
Tatsächlich kannte ich genau dieses eine Video von ihm nach dem HSV-Spiel gegen Bremen.
Da hat er auch Reichweite und Bekanntheit erlangt irgendwie so. Also das wurde mir ja auch massiv in meine Timeline gespült, warum auch immer, weil der Algorithmus ein Arsch ist. Und ich habe den halt dadurch wahrgenommen, ja.
Ja, und ich finde, er hat halt tatsächlich mit diesem Blutdruck und diesem sozusagen diesem Geschrei und so, hat er natürlich ein Format und eine, sag ich mal, eine Präsenz, auch eine polarisierende Präsenz in seinem YouTube-Kanal, die, und so viel kann ich verraten, die eigentlich seinem Naturell gar nicht entspricht. Eigentlich ist er relativ total entspannt, grundentspannter Typ. Muss man, glaube ich, auch sein, um 20 Jahre im sogenannten im Rettungsdienst zu arbeiten. Der ist okay. Jetzt sage ich irgendwas Falsches, also Spezialrettungssanitäter zweiten Grades oder was auch immer.
Er kümmert sich um Menschen, denen es nicht so gut geht und fährt dann mit dem Blaulicht hin. So.
Genau. Und erst versorgt die und fährt die dann ins
Hammerjob. Hammerharter Job vor
allem. Total Hammerjob. Und wir haben schon öfter über sein Format gesprochen. Und da hat er auch gesagt, wenn ich so cholerisch wäre, wie ich da tue, könnte ich meinen Beruf gar nicht ausüben. Und das hat mir eingeleuchtet, dass das nicht geht. Wahrscheinlich, also meine ganz persönliche küchenpsychologische Abteilung wäre, dass das vielleicht sogar eines der Ventile ist, die er hat, um den ganzen Druck loszuwerden, den man da irgendwie in diesem Job aufbaut. Und dann ist das auch nicht das Falscheste, sich mal mit dem HSV zu beschäftigen. Also insofern, wir verstehen uns ganz gut. Das ist im Übrigen schwierig für dieses Format, dass wir uns ja eigentlich in dem Format ein bisschen anfrotzeln müssen, aber im Grunde genommen uns relativ sympathisch.
Würdest du mit ihm genauso wie mit mir hier sitzen und ein Bierchen trinken?
Ja, überhaupt gar kein Problem.
Ja. Abgehen. Ja, ist echt natürlich, wie Podcast in den letzten 2 Jahren abgegangen ist. Also wir haben es ja in Wellen immer mal schon erlebt und dachten, ah, jetzt wird's groß, dann ist es ein bisschen groß geworden. Und aber ja, was in den letzten 2 Jahren, und das merke ich auch in meinem täglichen Job, wie viel Beratungsanfragen ich auf einmal zu Podcasts bekomme, was ich natürlich toll finde. Auf einmal kann ich mein Hobby irgendwie dann auch wiederum in meine Beratergeschichte mit einbringen, ist schon toll. Also
ja, großartig. Da musst du mir mal sagen, wie das geht.
Wie meinst du das?
Also, was sind das für Leute, die dich anfragen?
Ja, das sind halt entweder Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite, für die ich Kunden betreue, oder das sind halt Direktunternehmen, die sich auf einmal mit Podcasts auseinandersetzen. Ich weiß noch, vor 4, 5 Jahren habe ich schon in Projekte mal Podcast mit reinberaten wollen. Da haben mich alle ausgelacht, so wie Podcast, was, nee, keine Ahnung. Wir machen das mit den Fähnchen auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt merkt man, wie sich die Sache umkehrt und irgendwie halt gefühlt jeder Podcast auf dem Zettel. Und was ich vor allen Dingen auch sehr interessant finde für die interne Kommunikation, sprich, ich habe halt Menschen im Unternehmen, ich habe vielleicht mehrere tausend Menschen, ich möchte die informieren. Mhm. Und dieses Audio-Ding ist halt ein super sympathisches Teil zu informieren. Und wenn es dann jedenfalls noch der Geschäftsführer oder der CEO selbst ist, der jede Woche 15 Minuten einspricht, ganz tolles Format, sehr persönlich, sehr nahbar. Und das sind alles so Sachen, mit denen ich mich auch unter anderem auseinandersetze halt, so wie sowas funktionieren kann oder wie auch eine Dramaturgie entstehen kann in solchen Podcasts. Das ist nichts anderes, als wenn du halt ein Radioformat oder ein TV-Format schreibst wahrscheinlich. Und da habe ich Spaß dran. Und das natürlich auch nochmal mit der Technik zusammenzubringen. Wie produziert man? Wo ist man? Ist man draußen? Ist man drin? Hat man Stimmen dabei? Bestimmte Stimmen, Charaktere auch irgendwie, die was transportieren? Wo wir wieder bei Tobi Bayer wären am Einschlafen-Podcast, also dann vielleicht bei Unternehmen ein bisschen anders.
Ja, der ja auch tatsächlich auch diese Grundentspanntheit hat.
Ne? Total.
Wahrscheinlich hat er auch so 4 bis 5 Herzschläge die Minute. Auf gar keinen Fall mehr.
Also Tobi macht, glaube ich, richtig, richtig viel so. Also als Familienvater, als jemand, der für ein bekanntes Unternehmen arbeitet und viele Podcast-Projekte macht, ist ja nicht sein einziges. Macht ja noch den Realitätsabgleich mit dem Holgi in Berlin, der ja auch ein sehr bekannter Podcaster ist. Und hat, ja, er hat immer, also ist so auch so ein bisschen wie ich, immer wissbegierig oder auch so wie du, immer wieder neue Sachen zu erforschen irgendwie. Und so ist er halt. Und das will er auch nicht ausschlagen, bis er dann auch, wie ich oftmals merke, als hast du dir aber gerade ein bisschen zu viel aufgeladen tatsächlich. Aber dann ist er auch wahrscheinlich genau wie ich oder wie du Perfektionist und dann willst du das auch trotzdem weitermachen und richtig machen. Da muss man dann überlegen, wie man das vielleicht ein bisschen verteilt oder so. Aber ja, wir sind halt so Forscher irgendwie auch so. So ein bisschen so ein Nerd ist immer in uns irgendwie drin, glaube ich so. Ne?
Ja, das stimmt. Das hat mich ja zum Bloggen gebracht und mich dann auch zum Podcasten gebracht. Ich habe ja da noch eine Dimension, die die meisten Leute nicht haben. Ich muss da immer dran denken, wenn ich zum Beispiel das Video von Justus sehe.
Von, was jetzt auch von in dem gestern,
Blog war, genau.
Ja, was im Derby-Blog ist, ne?
Genau, die Derby-Blog finde ich übrigens hervorragende Idee, super.
Ja.
Nochmal irgendwie Lob an die Medienabteilung,
machen die das super mal zu machen. Ja. Und machen da auch wirklich, ja, also einfach aktuelles, vergangenes, lassen auch den Millanton ein bisschen vorkommen, also wirklich nett irgendwie so, wie da aggregiert wird irgendwie, finde ich.
Ja, hat mir auch gut gefallen und da gab es für diejenigen, die das jetzt nachgucken wollen gleich, auf fcstpauli.com den Derby-Blog angucken und da gab es gestern eine kurze Videosequenz von Justus vom Fanladen, der erzählt hat, zwei seiner Derby-Anekdoten erzählt hat und sein Derby-Moment war, den hatte ich ehrlich gesagt verdrängt, den wusste ich gar nicht mehr präsent in meinem...
Ich habe ihn auch verdrängt.
Sozusagen in meinem aktiven Bewusstsein war der gar nicht mehr da, nämlich der verschossene Elfmeter von Thomas Meggle 2001 war das, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube ja.
Und danach hat er aber noch eine viel interessantere Anekdote erzählt, nämlich, dass er den Derby-Sieg beim HSV gar nicht mitbekommen hat, also das Tor zumindest nicht, weil er 85 Minuten lang zwischen der Polizei und der sogenannten aktiven Fanszene hin und her rennen musste.
Weil er hart am Arbeiten war.
Weil er hart am Arbeiten war. Und da ist mir aufgefallen, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, dass ich mir wirklich alleine schon für Justus wünsche, dass das Derby am Sonntag so piesig abläuft, dass er die vollen 90 Minuten mitkriegt. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, weil ich selber Stotterer bin, höre ich das natürlich sehr schnell, dass er nämlich in diesem Video auch ab und an mal anstößt. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass oder nochmal wieder eingefallen, dass ich das Podcasten unter anderem auch so ein bisschen als Selbsttherapie mache. Und das hast du eben auf dich gezeigt, du stotterst
ja auch. Also ich bin ja so ein passionierter Schnellredner halt auch und hab dann auch manchmal so, denke manchmal schneller, als ich sprechen kann. Und das Podcast diszipliniert mich ganz oft dazu, das mal zu reflektieren und so mich da so ein bisschen einzunorden. Deswegen ist es für mich auch eine Art der Therapie tatsächlich. Ja.
Ist das lustig. Also haben wir alle irgendwelche Sprachbesonderheiten, genau, Sprachbesonderheiten, die dann nochmal therapiert werden müssen. Weil mich erinnert das immer, also ich war sehr starker Stotterer, bis ich 13 war, also wirklich spastisch stotternd, also mit voller Blockade und komisch Grimassen ziehen und so, wie man das kennt, gefühlt minutenlang keinen Satz rauszukriegen und war dann in einer Therapie in den USA.
Die Folge hatte ich auch gehört, als du das erklärt hast mal, wie du dann darüber bist zu deinem Onkel, glaube ich, nach New York, fand ich sehr spannend übrigens.
Genau, das war ein Wochenende und das Spannendste überhaupt war, dass nach diesem Workshop, der ging über 3 Tage, das Stottern weg war. Also nicht nur weniger, sondern es war weg. Und damit das so blieb, war ich ein Jahr in so einer Fernbehandlung und habe Tapes besprochen, also so vom Walkman mit Mikro, so wie wir das jetzt auch machen.
Mit deiner eigenen Stimme quasi.
Tapes mit meiner eigenen Stimme und habe die Übungen gemacht und habe diese Tapes in die USA geschickt. Kriegte dann, also die Postlaufzeit war damals noch schlimmer als heute, also es hat sozusagen von meiner Verschickung bis zum Anhören des Professors, bis zu seinen Kommentaren, die er auf dasselbe Tape gesprochen hat und mir zurückgeschickt hat, hat das 4 bis 6 Wochen gedauert.
Das heißt, du hast Podcast gemacht zu einer Zeit, wo iTunes noch einen kleinen finnischen Saunen aufgetreten ist, sozusagen.
Wahrscheinlich, das war ein Podcast-Interview, das über Snail-Mail und Musikkassette verschickt wurde.
Slow-Podcasting.
Extreme Slow-Podcasting, ja, das stimmt. Das stimmt, das fiel mir da auf und ich fühlte mich, als ich dann die ersten Folgen, die wir gepodcastet hatten, in Outer City bearbeitet habe und mir dann angehört habe, meine eigene Stimme angehört habe, habe ich gedacht, komisch, das klingt ja genauso wie damals meine Therapie, ganz abgesehen davon, dass man als Stotterer sofort hört, wann man auch nur ganz leicht anstößt, wann man Silben verlängert, um nicht anzustoßen, wann man sagt oder wann man eine Pause macht, um sich zu sammeln oder sozusagen diese ganzen Sachen, die man so macht, die fallen mir natürlich selber extrem auf. Es gibt Leute, die mich mit offenen Augen angucken, wenn ich sage, ich bin Stotterer und sagen, hä? Aber ich höre das natürlich sofort. Und ich höre das auch bei anderen sofort. Also lustigerweise bei dir nicht.
Ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger und mir war das ein völlig neuer Aspekt halt auch. Zumal ich halt auch in der Familie jemanden habe, der das gleiche Problem hat, sein ganzes Leben lang schon tatsächlich und auch in sehr großen Ausmaße. Und ich hätte das bei dir nicht erwartet. Also hättest du die Geschichte nicht erzählt, hätte ich das nicht gewusst und nicht gedacht. So.
Ja, also das ist Therapie, komisch,
wie man das total gut funktioniert bei dir.
Wie man das selber wahrnimmt, weil ich tatsächlich das sehr stark merke. Also es ist so tagesformabhängig, aber merken tue ich es bei jedem Podcast, den ich höre, merke ich sofort, wo waren die Momente, wo du angehakt bist und wo nicht. Und das habe ich bei Justus nämlich auch gehört. Und das ist ganz interessant, wie jemand, der ja durchaus in irgendeiner Form gehandicapt oder besonders ist, was seine Sprache angeht, aber gerade in so einem Bereich, wo er unglaublich viel kommunizieren muss, plötzlich landet. Und das ist ja sozusagen bei uns beiden ja auch so.
Das hattest du, glaube ich, auch in deinem Podcast erzählt, dass du sagst, es gibt die Menschen, die sich völlig abschirmen, wenn sie dieses Problem haben, oder die, die einfach auf jeden zugehen und denen dann halt voll schnacken, auf gut Deutsch gesagt.
Genau, die das offensiv angehen.
Und ich glaube, das ist halt ein Teil der Therapie eigentlich auch, wenn man halt vielleicht auch in so einem Kommunikations- oder affinen Job irgendwie dann reingeht, um das dann damit sich selbst zu therapieren, vielleicht auch eine gewisse.
Ja, also in meinem Fall ist es garantiert so, wir können ja irgendwann noch mal Justus dazuladen, dass wir überhaupt auch eine Person, die garantiert ganz, ganz viele Geschichten zu sagen
hat. Dann holen wir noch Melzer dazu und machen den Stammtisch, die beim Sprechen manchmal Probleme haben vielleicht so. Ne?
Ja, der hat ja eher Probleme mit seinen Fäkallauten.
Die das auch, aber ich habe ihn gerade in einer sehr, sehr sympathischen Podcast-Folge gehört und hat er auch nochmal gesagt, natürlich, also er sieht sich selbst als jemand, der einen Sprachfehler hat, weil er halt stark lispelt und
ach, guck mal, das ist mir auch, das ist mir nicht aufgefallen.
Das T eher wie ein D ausspricht und er geht damit auch relativ offensiv und locker um, kann er sich auch, glaube ich, erlauben und sich da so ein bisschen selbst die Schippe zu nehmen. Also das ist für ihn auch ein Thema halt so, ne? Also er sagt das dann halt auch.
Ja, das wäre doch mal eine lustige Idee. Jetzt müssen wir irgendwie noch mal winken.
Den hätten wir noch mal einladen können zum Derby. Der ist ja HSV-Fan.
Ja, der hat nach dem, also wir kennen uns nicht persönlich. Wir kennen uns sozusagen nur von einem, von einer Begebenheit. Ich war nach unserem Derby-Sieg, ich glaube am Tag danach, aber auf jeden Fall in der Woche danach, war ich beruflich in der Bullerei Essen und bin mit natürlich die ganze Woche mit so einem eingemeißelten Grinsen und einem Jolly Roger so auf der Brust.
So grenzdebilen Grinsen durch die Gegend gelaufen.
Ja, das war wirklich eingemeißelt. Es tat auch schon weh. Ja. So ein bisschen tat wirklich weh in der Wange, weil es einfach nicht wegging. Es war so ein Krampf.
Lässt sich nur lösen, wenn man mal vom HSV in die Fresse bekommt, so ungefähr. Ne?
Ja, genau, ich habe dann mich in der Bullerei getroffen, geschäftlich, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsladen, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde den okay und wir waren dann irgendwie da und ich bin da mit St. Pauli-Dings rein und plötzlich flog Wasser aus der Küche und zwar nicht zu wenig und haarscharf an mir vorbei und dann schrie einer aus der Küche, Scheißzecke hier raus.
Das und war der Pinneberger, oder?
Das war Herr Melzer, der dann in dem Moment, wo er das gemacht hat, merkte, ach du Scheiße. Das war vielleicht jetzt gar nicht so eine gute Idee, einen Kunden mit Wasser zu beschützen.
Er lebt ja auch noch das volle Klischee, ne? Er ist HSV aus Pinneberg tatsächlich.
Ja, herrlich, oder?
Herrlich. Ja. Also, den hätten wir mal einladen können zur Derby-Folge.
Ja, können wir ja nächstes, wenn er das jetzt, er hört doch bestimmt unseren Podcast, ne? Dann können wir ja.
Den laden wir ein, wenn wir 5000 Tage Stadtmeisterschaft feiern dürfen, dann laden wir ihn ein.
Oh, das ist aber noch ein bisschen, ne? 3000 haben wir jetzt, das wäre ja in 4 Jahren oder so.
Ja, war jetzt auch nur so ein fiktives Ding, aber so.
Dann machen wir 3000 Tage, das ist ja jetzt in 14 Tagen oder so.
Das war ja vorgestern. Ich weiß es gerade nicht. Also Mike weiß das. Mike hat so einen, glaube ich, der zählt das zu Hause. Der hat so eine Art Uhr wie der Dino, weil du weißt schon, mit der Bundesliga und so.
Ja,
also
genau.
Mike weiß, glaube ich, im Schlaf, wann wie viele Tage das...
Das wäre ja geil. Er hat sich wahrscheinlich vom HSV so ein Merchandise gekauft, so eine Merchandise-Uhr und hat die gehackt. Und hat den als Startdatum nicht die Gründung der Bundesliga, sondern die, ja, den Derby-Sieg. Das wäre überhaupt schön, gehacktes Merchandise vom HSV mit der Uhr. Das ist geil.
White Hacker.
Ja, das ist geil. Ja. Und dann... ja, dann können wir den einladen und mal gucken. Auf jeden Fall fiel ihm dann ein, dass er da einen Kunden und so eine Entourage gerade und hat sich dann entschuldigt. Ich fand die Entschuldigung ehrlich gesagt gar nicht so lustig wie die Tatsache, dass er plötzlich aus der Küche, weil das ist einfach, das war ja so, in dieser Woche war die Emotion einfach so, ne?
Also, die denken immer, die meisten von denen sind so blutleer, ne? Ist dann gar nicht so.
Ne? Nein, so plötzlich kommt die in Wandlung, ne? Wenn sie 0-1 gegen den Underdog verlieren.
Ja.
Ach, herrlich.
Herrlich,
ja,
ne?
Und deswegen finde ich auch, also ich fand das Spiel an sich, das Hinspiel, jetzt sind wir ja doch beim Derby gelandet, ne? Also ich fand das Hinspiel...
Da hilft ja nichts.
Ja, gar nicht schlecht.
Das ist ja nun mal das Thema dieser Tage, da müssen wir ja hinkommen.
Fanden ja alle blöd, das Hinspiel. Das 0-0. Weil es ja angeblich sozusagen keine Torraumszenen und so gab. Ich fand das gar nicht so schlecht. Ich fand die Intensität, mit denen diese beiden Mannschaften miteinander umgegangen sind, eines Derbys würdig. Und die letzte Aktion wäre, und das hätte ich Cheng Shaheen wirklich, wirklich, wirklich so gegönnt.
Ich auch. Und ich war genau, ja, wir waren ja alle hinter diesem Tor und wir haben die Flugbahn gesehen. Und man denkt für einen Bruchteil einer Sekunde, Alter, wenn der jetzt im Winkel einscheppert, wie geil wäre das denn irgendwie?
Ja, das ist abgefahren. Und dann hat man gedacht, selbst als das jetzt nicht passiert ist, habe ich gedacht, das war ein würdiger Abschluss für ein Derby-Spiel, auch für ein 0-0. Fand ich nicht so schlimm.
Ja, also das Spiel war natürlich für neutrale, vor allen Dingen Zuschauer, total Grotte und vielleicht für die HSV-Fans auch ganz schlimm. Für mich war das eine taktische Meisterleistung, was da passiert ist. Also wie St. Pauli, wie Kautschinski durch Taktik einfach die 2-3 Schlüsselpositionen beim HSV einfach mal neutralisiert hat und... Ja, also dieser Punkt ging über die Taktik, ganz ehrlich. Und deswegen habe ich mich gefreut, weil wir haben denen einfach 2 Punkte geklaut und haben uns einen dazu gewonnen. Und das war wirklich, das war so gewollt. So, und das sah scheiße aus, klar, keine Frage, aber das war so gewollt.
Ja, ich fand's ja, du warst im Stadion.
Ich war im Stadion, ja.
Nee, ich hatte bei dieser merkwürdigen Auktion zwar eine Karte bekommen. Vielen Dank, Sevilla.
Bitte schön.
Dankeschön.
Ja, ich rede mit dir. Du bist jetzt sozusagen im Podcast.
Bist auch schon im Derby-Fieber?
Ach, mach dir jetzt mal für Sonntag diese ganze Sache. Mhm. Gerade
habe ich mir schon gedacht. Ja, wir reden jetzt über das Derby und haben vorher aber auch über die Domschecke geredet und über dich, dass du uns freundlicherweise das Bier bringst. Ganz toll, vielen Dank.
Nachher gibt es Schnaps.
Boah, viel
Skohl.
Zum Schnaps. Ich will jetzt eins trinken. Trinkt ihr Kümmel oder irgendwas? Oder Korn?
Also ich würde Kümmel trinken.
Ja, ich auch.
Okay, dann bring ich.
Danke.
Vielen Dank. Krass.
Guck mal.
Cooles Ding. Prost.
Du hast ein neues Podcast-Studio für dich hier. Das ist so perfekt hier.
Wir wollten hier ja
es
schon
gibt
mal.
Kümmel.
Wir wollten schon mal podcasten hier. Und da war Silvia aber nicht da, sondern eine andere Dame, die wir auch alle nicht kannten vom Spieltag, die uns auch nicht kannte.
Ja.
Und die fand das, glaube ich, ein bisschen komisch. Okay. So Leute, die hier mit dem Mikro und hat uns so ein bisschen rauskomplimentiert.
Mit Silvia fällt und steht hier der Laden. Also passt.
Ja, also tatsächlich ist das ein geiler Laden. Vor allem zum Podcasten, weil meine Gäste können rauchen.
Ja, genau. Also Gäste, die rauchen würden. Und genau. Und ich finde es ja super hier mit der Ecke halt. Deswegen dachte ich so, das wäre echt super, sich hier zu treffen, weil einfach diese Ecken so abgeschirmt sind. Und ich denke ja immer auch so ein bisschen aus Podcast-Sicht. Und deswegen glaube ich, ganz gut, ne?
Ja.
Und man darf rauchen übrigens.
Ausgezeichnet. Und sag mal, Derby-Hinspiel, warst du im Stadion? Ich war nämlich, hab meine Karte verkauft, weil ich wollte...
Bei Viagogo, oder?
Ja, genau, für 8.739 Euro.
Ja.
Davon habe ich mir dann Porsche gekauft, einen alten.
Davon hast du doch die Mopo gekauft, oder nicht?
Ja, stimmt, die ist ja jetzt im Verkauf.
Ist doch Dumont, Mopo ist doch Dumont, oder nicht? Von dem Geld hast du jetzt das der Familie gesagt, ich kaufe jetzt mal alles von euch.
Ach Mann, scheiße, du warst... Ich wollte eigentlich das mit einer vorgestanzten Pressemeldung rausbringen. Aber jetzt, wo es raus ist, kann ich es ja sagen. Ja gut, ich habe die Karte verkauft bei Viagogo für 8.739 Euro.
Okay.
Und habe mir davon die Mopo gekauft.
Ja.
Die haben mich aber voll über den Tisch gezogen. Nur mit einer Ausgabe gehört mir noch gar nicht der ganze Verlag. Habe ich dann danach erst gemerkt.
Die haben mich verarscht, die haben die Printerteilung verkauft.
Ja, die haben mir vor allem nur eine Zeitung verkauft und haben dann 8.237 Euro dafür genommen. Ich habe also noch 1 Euro mehr drauf gezahlt, als ich für die Karte gekriegt habe. Und ich habe gesagt, gut, dann kann ich mir auch das Public Viewing am Müller-Tor angucken.
Okay. Aber warum war sozusagen deine Motivation nicht nicht nach Mordor zu gehen?
Ich hatte tatsächlich 2 Motivationen. Die eine war, dass ich dem HSV die 57 mit Vorverkaufsgebühr 63 Euro
unverschämt
nicht zahlen wollte. Ja. Da habe ich gedacht, dass den Stinkern da vom HSV, die kriegen mein Geld nicht.
Die Frage kam übrigens gerade über Twitter rein von einem HSV-Fan, der auch bloggt und der bei uns aber sehr aktiv auch bei Twitter immer mitspricht und mitfragt. Und
so, dann trinken wir auf unseren Sieg.
Es gibt Kümmel, wir trinken auf den Sieg.
Auf den Sieg, genau.
Das, cool. Was tippst du denn, Silvia?
Ich trinke Wodka.
Was du tippst für Sonntag?
Ich tippe auf 0-0, weil ich möchte gerne. Ich war erst auf 3-2 für St. Pauli, aber ich habe mein Tipp ein bisschen zurückgenommen, weil die fühlen sich ein bisschen stark. Und wenn das 0-0 ist, ist okay, dann tut das gar keinen weh.
Ist für alle gut, meinst du?
Mhm.
Okay.
Sag ich mal. Ich weiß nicht, was ist denn bei euch?
Ich tippe 2-0. 2-0.
Ich hatte mich ja tatsächlich aus dem Fenster gelehnt und 3-0 gesagt, schon vor einem Vierteljahr. Mhm.
Und bleibst du dabei?
Jetzt muss ich dabei bleiben, ne? Obwohl eigentlich, glaube ich, es wird ein 1-0 von Alex Meyer in der 87. Minute.
Könnte ich auch mitleben.
Und das, wenn ich das noch erlebe und ich vorher einen Herzklabaster habe.
Und ich glaube, wenn sie 3-2 gewinnen, ne? Weil ich habe eine Wette abgenommen. Wenn sie gewinnen, 3-2, ne? Dann gebe ich was aus.
Also, wenn St. Pauli gewinnt, solltet ihr hier eh mal die ganzen Getränkevorräte mal ziemlich aufstocken. Also schon mal so mit Auge und so rangehen an die Sache.
Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe das schon heute Bestellung gemacht. Das ist ein
gut.
Ich gehe davon aus. Hallo. Das wird gut.
Leckeren Hamburger Kümmel haben wir jetzt
auch. Aber wenn das unentschieden ist.
Ein schöner Helbing war das, ne?
Ja, ganz lecker, ne?
Jo, kannst nichts sagen.
Nee, kannst nichts sagen. Hervorragend.
Wo waren wir stehen geblieben, Erik?
Wir waren bei den 63 Euro, die ich dem Dino nicht in den Rang.
Ich war dabei zu sagen, dass es einen Blogger gibt vom HSV, der bei uns auch beim Millern-Turm viel bei Twitter mitspricht, mitfragt. Und da kam die Frage auf, ob es denn bei uns auch spielabhängige Ticketpreise gibt. Und die gibt es ja nicht bei uns.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die nicht gibt.
Die gibt es auch nicht.
Nee.
Und er fragte dann, warum es das nicht gibt. Und dann sagt der Twitter-User dann zwischendurch, ja, wegen der Sozialverträglichkeit. Und das ist, das kennen halt andere nicht, so dass es so funktionieren kann. Ne?
Ja, das Stehplatzkarten, was kosten die jetzt eigentlich? 11 Euro oder so? Ne?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin ja seit 100 Jahren
gefühlt. Ja, ich habe ja auch eine
Block
Dauerkarte.
Ich
kann mich noch an die Zeiten der Saisonkarte erinnern und ich meine, es wären so 11 Euro. Vielleicht sind es auch 13 inzwischen.
Meine allererste Dauerkarte war 89 als Schüler, 75 D-Mark und die Dauerkarte war so groß wie Meppen. Also das war ein Karton. Ich glaube, das war so fast DIN A5 oder irgendwie so. Also wenn ich das um den Hals hatte, sah ich ziemlich doof aus irgendwie. Aber so war das damals. Und die wurde dann noch richtig abgelocht an der
Kasse. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und man wurde auch, wenn man mal ein Spiel nicht da war, das war nicht abgelocht, auch sehr, sehr...
Kommt man mit deinem Leben klar.
Bei 2 Malen wurde man auch mal zur Seite genommen von den Ordnern und gesagt, du sag mal, wenn du nicht kannst, dann gib doch die Karte jemandem, der das Spiel sehen will.
Und irgendwann war das dann so halb DIN A5 groß und schon eingeschweißt. Und das hielten wir schon für das Größte in der Fußballfan-Evolution. Und was wir aber lange nicht hatten, wenn wir schon mal dabei sind, was ich immer schon komisch fand, dass ich mich bis 2002 oder so gefühlt jedes Jahr anstellen musste und es ein Lotto war, eine Dauerkarte zu bekommen. Es gab kein Vorkaufsrecht. So, und ich kenne halt Schlangen, die sich einmal um die Budapester geschlingelt haben. Zum Beispiel 95 beim Aufstieg.
Um dieses berühmte Telekom-Gebäude, das war
alles,
ich auch noch.
Alles, Schlafsäcke, Menschen, die, also wir haben so eine Schlange gemacht, lange bevor es iPhones gab tatsächlich. Und
emotional ja mindestens so wichtig wie ein iPhone für bestimmte Leute. vollkommen richtig. Ich habe mich auch brav angestellt ein paar Mal für eine Dauerkarte, einmal sogar umsonst. Und ich glaube, es war in der Regionalliga, wo ich meine Dauerkarte nicht verlängert hatte. und gesagt hatte, ach komm, holst du nächste Saison eine. Ist ja nicht so schwer. Irgendwie Regionalliga. In der Zeit standen noch gar nicht mehr so viele Leute an, ehrlich gesagt.
Stimmt.
Und dann habe ich es aber verpasst. Dann sind wir aufgestiegen und ich habe mir die nicht verlängert. Und dann gab es nämlich diesen Switch mit der automatischen Verlängerung. Und dann gab es nur noch für die Südkarten. Und da hatte ich mich auch zweimal angestellt. Einmal hat es funktioniert und das zweite Mal gab es diesen Skandal, dass sich da irgendwie 300 Leute vorgedrängelt haben und wir standen ja, sozusagen fröhlich in der Schlange, nämlich sozusagen andersrum. Also früher stand man ja sozusagen zum Kartencenter quasi war die Schlange andersrum und jetzt war sie zur Süd und wir standen halt fröhlich 5 Stunden in der Kälte und hatten nicht mitbekommen, dass die Leute sich da vorgedrängelt haben. Und dann kamen wir auf diesen Platz endlich nach 4-5 Stunden oder noch länger. Und da war irgendwie ein Bild der Verwüstung. Und dann kamen schon die Leute sagen, ja, ihr braucht euch gar nicht mehr anzustellen.
Thema ist durch.
Und da habe ich gedacht, was? Moment mal. Und da habe ich mich mächtig drüber aufgeregt. Ich weiß gar nicht, irgendwie hat das aber doch noch geklappt. Der Verein hat da, glaube ich, sehr viel noch versucht, gerade zu rücken. Und dann habe ich, glaube ich, doch noch eine Karte für die Süd gekriegt. Und ich habe mich übrigens die 2 Jahre, die ich in der Süd war, da sehr wohl gefühlt. Da hatte ich noch 2 Karten für meine Kinder.
Das war dann logischerweise noch im alten Stadion TM.
Nee, das war schon die neue Süd. Okay. Ja. Mhm. Das war die neue Süd und ich war mit meinen Kindern auf der Nord, auf der Gegengerade und auf der Süd. Mhm. Und Kinder sind ja auch nicht immer sozusagen pflegeleicht. Die haben auch oft keinen Bock einfach das Spiel zu sehen. Dann musst du mit denen was anderes machen. Die rufen auch mal was anderes oder greifen anderen Leuten ins Bier oder was auch immer. Irgendwie
kleine Kinder. Was sind das denn für Kinder?
Schrecklich, ne? Total unerzogen. Und du wirst es nicht glauben, sowohl auf der Nord als auch auf der Gegengerade habe ich echte irgendwie Anranzer gekriegt, als ich mit meinen Lütten da war. Oh. Der einzige Ort, wo ich mich mit denen rundum wohlgefühlt habe, war die Süd. Also ich habe da sehr, sehr gerne gestanden und ich finde auch das ganze Klima da gut.
Also bei uns da, also ich kann ja mal kurz erzählen, meine Historie war irgendwie 15 Jahre Nordkurve, Schülerkarte sehr lange irgendwie und das hat auch immer gut geklappt, das war auch kein Problem. Damals, da bist du einfach hingegangen, hier Schülerkarte, knack. 95 war das erste Mal halt ein Problem tatsächlich, also weil dann dieser Aufstieg war, hier dieser Spielabbruch, hier dieses 5-0 gegen Zwickau, Homburg. Also Zwickau war davor, das Heimspiel war auch ein 5-0, egal. Und ich war insgesamt 15 Jahre in Nordkurve, hab dann gesagt, so, ich würde gerne mal was hier verändern in meinem Leben, ich gehe jetzt mal auf die Gegengerade und war da 2 Jahre Stehplatz. Ja. Fand übrigens auch die Sichtweise von der Gegengerade auf das Spielfeld ein völlig anderes auf einmal. Also Nordkurve oder hinter dem Tor, wenn du da stehst, liehst du das Spiel völlig anders. Ich
hab das Gefühl, vor allem, wenn du spät kommst, dann siehst du ja gar nichts, dann siehst du ja nur Beine sozusagen.
Und Gegengerade war für mich, ach guck mal, man kann ja doch erkennen eigentlich, wie taktisch gespielt wird. Das konnte ich früher nie erkennen tatsächlich irgendwie. Und bin dann aber nach den 2 Jahren, weil halt Freunde von mir immer schon oder schon längere Zeit unterm Dach dort, ehemalige Singing Area, Block 1, Skinheads, kennen ja viele, die waren da immer schon und die haben mich immer mal hochgeholt, weil es da so 1-2 freie Plätze gab. Und das war auch irgendwie diese Saison Regionalliga. Und ich wusste, es gibt da oben bei meinen Freunden genau nebenan genau 2 freie Plätze, weil dort stetig wechselnde, wollte gerade sagen Geschlechtspartner waren, stetig wechselnde Menschen saßen. Also muss es irgendwie frei sein, freier Verkauf. Und bin dann wirklich am ersten Tag des Verkaufs, also es gab noch kein Vorkaufsrecht, bin ich dann hin morgens um 8 zum KC, zum Kartencenter und gesagt so, ich hätte gerne bitte Block 2, Reihe 6. So. Ja, die sind noch frei. Jupp, ich weiß. Und die hätte ich jetzt gerne. Und ich hätte die nie wieder bekommen. Das war once in a lifetime. Und seitdem habe ich die halt, diese beiden Karten. Und und das Schöne ist da oben halt irgendwie, wir können alle stehen. Das genieße ich sehr. Ich könnte auch nicht irgendwie im Sitzen Fußball gucken. Und wir stehen alle und wir kennen uns irgendwie alle. Und wenn mir jemand ein Spiel oder zwei Spiele fehlt, dann frag mal, wo ist der denn? Das ist auch so, sich umeinander kümmern. Mhm. Da sind auch echte Freundschaften entstanden dort oben. Und auch da sind auch sehr interessante Menschen. Das ist irgendwie so, T.S. Ullmann ist da oben, Markus Wiebusch und so. Das ist alles so sehr nett dort oben. Und man kann spät rein, das genieße ich auch sehr. Ich möchte mich nicht um meinen Platz drängeln, das bin ich nicht. Ich gehe auch viel auf Rockkonzerte und auf Festivals, auch das hasse ich. Ich stehe dann lieber eher hinten und ich bin nicht so jemand, der sich irgendwo reinschiebt. Ich hasse das. Mhm. Und deswegen genieße ich das da oben sehr, seinen Platz zu haben, aber nicht sitzen zu müssen. So.
Ja, ich war da vor 4 Jahren öfter mal und da haben wir uns ja auch nochmal wieder getroffen. Es ist echt erstaunlich, wie viele Leute man kennt, die sozusagen da oben stehen. Michael Reinermann und
genau, ist auch hinter mir Jörg Heidhaus.
Jörg Heidhaus, mein ehemaliger Chef und Kunde Pedro Anacker,
genau.
Von dem ich tatsächlich, hast du den Podcast, wir müssen jetzt mal ganz kurz euch vergessen da draußen, weil ihr wisst jetzt gerade gar nicht, worüber wir reden.
Reden wir jetzt über Internas.
Aber mein ehemaliger Kunde und dann jetzt ehemaliger Chef, Pedro Anacker, der selber Künstler ist, der hat bei Jörg Heikhaus, der wo auch selber Künstler ist und eine Galerie hier in der Schanze hat, die Helium Cowboys heißt.
Helium Cowboy Art Space.
Einen Podcast gemacht.
Ich weiß, ich war eine Woche vorher zu Gast bei Jörg. In dem gleichen Format.
Ach, den habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, ich war da und habe mal ein bisschen was erzählt zu Social Media, PR im Kontext von und zu Künstlern.
Ah, okay. Ja. Krass, das wusste ich gar nicht. Den muss ich mir dann auch nochmal anhören. Also den von Pedro habe ich mir angehört und ich war sozusagen, also ich kenne Pedro schon sehr lange, aber eben eigentlich nur beruflich. Und wir sind uns schon immer sympathisch gewesen, auch wenn wir echt verschiedene Typen sind. Aber was der da mit Jörg zusammen über Kunst und seine Kunst und vor allem die Erkenntnis getwittert, hätte ich beinahe gesagt, gepodcastet hast, diesen Moment, wo du als Künstler merkst, das, was du hier machst, haben andere vor dir, und das ist ja bei der Kunst 100 Jahre, das bei ist, dem, was wir so machen, sind...
Das ist die Essenz von Aussage, die du gerade erwähnst.
Genau, das, was du jetzt sozusagen jahrelang versuchst, deine Kunst zu entwickeln, haben Leute vor 100 Jahren schon um den Faktor 5 oder 6 besser gemacht als du. Und im Grunde genommen kannst du die eigentlich nicht mehr einholen. Und das geht ja Medienschaffenden, um das, den Satz kurz zu vollenden. Ja. Du hattest ja gesagt, wir sind ja Ausprobierer und sozusagen wir sind ja engagierte Dilettanten bei sehr vielen Sachen und eignen uns Sachen selber an, bis wir dann irgendwann vielleicht von anderen als professionell in dem Bereich angesehen werden, aber selber hat man ja permanent diesen reflexiven Moment, den er da so beschrieben hat, so nach dem Motto, im Grunde genommen mache ich hier Dinge, die haben Leute, die ich sehr bewundere, um den Faktor 5 oder 6 besser gemacht, im Grunde genommen könnte ich jetzt auch aufhören damit.
Ja, es war auch eine super Folge, man muss dazu sagen, also Pedro und ich sind sehr, sehr gute Freunde, halt schon seit etlichen Jahren, und er hat halt ein mega hohes Kunstverständnis und zudem, das habe ich aber jetzt gerade auch erst gemerkt in der Folge, eine mega Podcast-Stimme. So, also
ist mir auch aufgefallen.
Der könnte sofort, also die könnte man sofort nachts so eine Nightshow so. Ja, richtig gut. Und ich war vor 2 Jahren mal mit ihm und ein paar anderen Freunden, waren wir im Harz, haben halt so eine kleine Trash-Tour gemacht, irgendwie so in so einem alten Harz-Hotel. Und wir sind halt alle irgendwie so maximal tätowiert und sehen halt irgendwie alle ein bisschen komisch aus. Und er hat dann halt irgendwie in so einer Bar, in so einem komischen 70er-Jahre-Ambiente mal irgendwie so Monolog gehalten über Kunst. Und dann hattest du ein Publikum auf einmal von, das sind die 30 Leuten, die dazugehört haben. Und das kann er halt richtig gut. Der weiß halt, was er da spricht. Er ist halt wirklich jemand, der sich mit Kunst sehr gut auskennt und auch seine Art, wie er Kunst versteht, wirklich gut rüberbringen kann. Und dann hat er da einfach mal den ganzen Laden unterhalten mit seinem Kunstverständnis. Und das war wirklich mega interessant. Und das hat er halt auch in dem Podcast gemacht. Und deswegen ist die Folge auch so super interessant. Und ich kann die auch jedem nur empfehlen. Helium Talk. Mal nach googeln. Und Pedro Anacker, sehr gute Folge.
Ich versuche auch tatsächlich die ganzen Podcasts, die wir hier heute...
Packen wir in die Shownotes. Hast du Shownotes?
Ich hab eine Showbeschreibung, die ich dann auch 1:1 in die Shownotes packe. Also ich mache keine die Mühe, die sich beispielsweise der Millerton macht, aber muss er ja auch, wenn er 5 Stunden anbietet, muss er ja...
Weil er episch ist.
Genau, da muss er ja auch irgendwo mal Sprungmarken setzen, aber wir kommen ja meistens über eine Stunde nicht hinaus, obwohl wir heute wahrscheinlich...
Sind wir schon bei 3 oder so?
Ich traue mich nicht, hier irgendwo drauf zu drücken, deswegen weiß ich es nicht. Aber wir sollten bestimmt bei 1,5 Stunden sind wir bestimmt.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Derby, dann können wir eigentlich auch abschließen. Dann
machen wir
unser Bier austrinken und dann können wir noch mal zum Derby. Du hast nämlich in deinem Podcast, und damit wollte ich eigentlich anfangen, mit deinem vor dem Spiel und nach dem Spiel Podcast, hast du vor dem Spiel, vor dem Derby jetzt mit der HSV angesprochen.
Ja.
Wie ist denn deren Einschätzung so und wie ist deine Einschätzung zum Derby? Was passiert da?
Also... Ich muss noch mal kurz ein bisschen ausholen. So viel Zeit haben wir wahrscheinlich noch. Also das sind die beiden Gesprächspartner, die ich hatte. Die hatte ich auch im Hinspielen in 2 Folgen. Das sind Freunde von mir tatsächlich. Und wir sind zusammen in einer mehr oder weniger Schule sozialisiert worden. Und man muss dazu sagen, Ende der 80er in Hamburg war das so, du hattest irgendwie 10 HSV-Fans in der Klasse und einen St. Pauli-Fan. Und das war nicht immer ganz so richtig einfach. Ich will jetzt hier nicht rumheulen oder so, aber das war völlig anders als heute. Und es war mir wirklich ein Bedürfnis, diese Folgen zu machen in der 2. Liga mit diesen Freunden von früher, weil das wirklich so ein bisschen so, da sind wir also. Aber die sind auch cool und...
späte Rache.
So ein bisschen späte Rache. Ich habe Guido mit dabei gehabt. Guido ist wirklich, das ist jetzt jemand, der jetzt nicht unbedingt ins Stadion geht, aber der wirklich ein Fußballprofessor ist. Und zwar in also Fußball und noch ungefähr in 9 anderen Sportarten. Also den kannst du nachts wachklingeln, der kann dir über die NHL alles erzählen. Das ist wirklich, der ist so analytisch total top.
Das war derselbe, der auch, den habe ich nämlich noch nicht gehört, muss ich sagen. Das ist aber die gleiche Kombo, mit der du dich beim letzten Derby...
Ja, genau.
Weil das habe ich gehört, das fand ich sehr beeindruckend.
Genau. Also Guido ist derjenige mit dem Taktikverständnis, mit einem sehr hohen Taktikverständnis. Den kannst du auch 3 Stunden reden lassen. Das ist manchmal... Das weiß er aber auch. Er hat heute eine WhatsApp geschrieben. Ich halte mich am Montag kürzer. War nur so eine Aussage. Also er war... Aber er ist auch einfach wirklich guter Typ. Der weiß genau, was er da redet. Und Christian ist halt jemand, der seit fast 30 Jahren ins Stadion geht, der eher das über die Emotionen wahrnimmt und deswegen eine super gute Kombination, die beiden im Podcast zu haben. Und deine Frage war, muss ich mal kurz überlegen.
Die Frage war, was ist da passiert? Was waren so deren Erwartungen, deren Aussagen, was sind deren Befürchtungen und so weiter? Ja. Und auch deine, ne? Also was ist dein Blick auf das kommende Derby?
Also um mal bei Christian zu bleiben, der das über so als Stadiongänger Emotionen, so wie wir Bock haben, ins Stadion zu gehen, der hat erstmal gesagt, erwähnt, wie ruhig er gerade die mediale Vorberichterstattung findet. Die ist wirklich viel, viel ruhiger als zum Hinspiel tatsächlich. Mhm. Was im Hintergrund läuft, wissen wir nicht, aber das anscheinend gibt es da so ein kleines Agreement irgendwie, das nicht so mehr stattfinden zu lassen wie irgendwie im September. Das war auch echt Nervkram irgendwie so. Also gefühlt ruhig und wir haben jetzt das Bedenken gehabt, naja, dann ist es jetzt vielleicht ruhig und knallt es vielleicht am Sonntag so richtig. Das wäre natürlich doof irgendwie, weil andersherum war es ja im September am Spieltag mega ruhig und entspannt und nichts los.
Ja, da war ja auch der Druck der ganzen Stadt zu spüren auf beiden aktiven Fanszenen, dann sich nicht sozusagen zu exponieren.
Genau, ich bin dann ja auch zum Schluss mit im Fanmarsch von St. Pauli gegangen. Das waren ja also wirklich eine große Anzahl von Menschen und da war auch aktive Fanszene, USP, war auch die Ansage gewesen, wir machen ja gar nichts. Wir gehen dahin und hier wird überhaupt nichts passieren. So.
Wenn man sich die YouTube-Videos von damals anguckt, dann ist man auch wirklich beeindruckt davon, welchen Provokationen die einfach kalt lächelnd
und
winkend.
Das war auch so die Ansage vorher und haben die auch wirklich alle so durchgezogen. Total toll.
Ja, sehr St. Paulianisch im Übrigen.
Sehr St. Paulianisch, genau. Und also wir waren der Meinung, jetzt ist jetzt ruhig, ist schön, medial. Das Erste, was heute Morgen war, dass er mir gleich irgendwie aus der Mopo und Lobbyseite geschickt hat, irgendwie, dass es dann doch wieder ein bisschen aufgebauscht worden ist und so weiter. Aber es geht wahrscheinlich auch nicht ohne. Ja, er freut sich auf dieses Spiel. Er geht auch mit auf dem Fanmarsch. Es wird einen Fanmarsch geben vom Dammtor aus, von den HSV-Fans. Treffen sich am Dammtor an der Moorweide als historische Stätte für den HSV. Die haben dort ganz früher ihre Meisterschaften gefeiert, tatsächlich, noch bevor es den Rathausmarkt als Spot gab. deswegen ist das auch für die ein bisschen emotional aufgeladen und die werden von dort aus ihren Fanmarsch starten. Ich glaube, um 9 ist schon Treffen dort und die werden dann Richtung Feldstraße gehen. Deswegen auch nochmal ein Appell an St. Pauli-Fans, wer es noch nicht gelesen hat. St. Pauli-Fans werden am Sonntag kommen über U-Bahn St. Pauli oder U-Bahn Reeperbahn.
Und nicht über die Feldstraße, genau.
Genau, und dann hatte ich auch gesagt, so, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man dann den direkten Weg über Platten und Blumen geht. Und dann, ich glaube eher nicht, weil die Team Green will uns eher wahrscheinlich irgendwie so Verbindungsbahn und so, weiß nicht, Renzelstraße dort hinten schicken, weil ja, das ist halt einsehbar. Also das heißt, auch St. Pauli-Fans, die mit dem Auto kommen, sollten vielleicht nicht gerade dort langfahren tatsächlich oder generell Leute, weil das da gesperrt sein wird, weil die ihren Fanmarsch da machen. So, und ansonsten, ja, er freut sich auf dieses Spiel und geht davon aus, dass sie auch aufsteigen werden.
Das ist komisch, ne? Gehen viele HSVer davon aus? Oder habe ich ja mit dem Sivi auch alle Nase lang, dass er sagt, ja, wieso steigen wir auf? Und auch diese Geschichte hier mit Tschentscher, der ja da mit dem HSV zu deren Sponsoren in die Emirate geflogen ist, ja. Und dann gesagt hat, ja, und wenn der HSV aufsteigt, dann kann er auf dem Rathausmarkt, auf dem hier Balkon knickknack, und dann hat ihm wahrscheinlich irgendein Atlatus gesteckt, du, sag mal, da gibt's noch so einen Verein, der kann auch aufsteigen. Und dann hat er gesagt, ach ja, scheiße, ja, also St. Pauli kann auch gleich.
Nein, wollen wir nicht.
Und da fand ich ja die Reaktion von Oke wirklich auch wieder episch, im Sinne von, sollten wir aufsteigen, werden wir uns überlegen, wo wir feiern, aber ich glaube nicht, dass das am Rathausmarkt sein wird.
Ja.
Und das ist einfach sehr schön, weil das ist bei dir doch auch so, ja, bei St. Pauli gibt es auch eine große Fraktion, wahrscheinlich sogar die Mehrheit. Ich weiß gar nicht, würdest du gerne aufsteigen?
Ich mag die zweite Liga sehr gerne, aber ich würde gerne, wenn es geht, dieses Jahr aufsteigen tatsächlich. Und das sind immer so, das, da gibt es auch so viele, wenn man mal die letzten 30 Jahre sieht, es gibt so viele, früher wolltest du immer aufsteigen und das war einfach toll und wolltest auch aus der ersten Liga 89, 90, 91 nicht absteigen. Und dieses Spiel gegen Stuttgarter Kickers, das 1-3 in Gelsenkirchen, war ja total schlimm. Und ich kannte auch nichts als erste Liga tatsächlich, weil das war mein Einstieg, erste Liga. Ne? Und
ja.
3 Jahre ist für jemand, der 11 oder 12 Jahre alt ist, ist das eine Ewigkeit.
Ja,
das ich kannte halt gar nichts anderes. Und eine zweite Liga war für mich so, ich bin gerne in der zweiten Liga, das ist entspannt. Ich würde mir wieder wünschen, dass es mehr Mannschaften gäbe wie früher, wie Oberhausen, Wattenscheid, Rot-Weiß Essen, das war wirklich toll, da bin ich gerne hingefahren. Mittlerweile haben wir halt auch so ein bisschen die Plastikisierung der zweiten Liga, ist ganz klar, und die No-Name-isierung der zweiten Liga mit Heidenheim, Sandhausen, das sind Mannschaften, ja, die sind da, aber sie geben mir emotional überhaupt gar nichts. So, und ich würde mich freuen, dass wir werden jetzt mal reif, irgendwie aufzusteigen jetzt mal wieder. Und wenn es klappt, durch Glück oder sportlich, und ja, gerne.
Das bringt uns, den FC Bayern am Millerntor zu haben, hat natürlich auch was. Ne?
Ja, also letztendlich ist das natürlich auch immer, klar, wir verstehen uns immer nur zu 50% als Fußballverein. Und da sind wir, glaube ich, einer Meinung, weil wir 50% anders füllen, als andere das füllen.
Ja.
Und trotzdem mag ich natürlich Competition irgendwie. Und deswegen würde ich gerne die Saison einmal aufsteigen. Und das wird alles wieder aufgebauscht, noch viel schlimmer. Aber trotzdem, ich will das. Und Mike von unserer Monatssendung, der viel bei uns auch sehr viel macht, sagt immer, das ist einfach eine Pufferzone zur dritten Liga, wenn du aufsteigst. Muss man ganz ehrlich so sagen, weil du bist auch schnell in der zweiten Liga, kannst du da unten reingeraten. Wir haben es selbst erlebt 2-mal.
Das stimmt,
aber wir haben es ja
auch erlebt direkt aus der ersten Liga.
Kann man auch, aber wenn du erstmal in der ersten Liga bist, kannst du nicht direkt in die dritte Liga absteigen. Das ist der
Punkt dabei. Das stimmt, du hast eine Saison
pro. Genau. So, um jetzt nochmal ein bisschen weiter zu gehen, also Guido, der zweite in der Sendung, der analytische, der hält es eher so mit Bernd Hoffmann, der sagt, wir haben einen 2-Jahres-Plan. Woher der den nimmt, weiß ich gar nicht, weil zweites Jahr zweite Liga, wenn man mal die Finanzen bei dem mal checkt, das ist sehr komplex tatsächlich. Habe ich gerade mal eingelesen gestern, ich habe nur die Hälfte verstanden. Aber ich glaube, so ein zweites Jahr zweite Liga wäre für die überhaupt nicht gut. Also das könnte da, das ist dann wirklich eher so die blutige Klinge. Bleeding Edge ist das, glaube ich, wenn die nicht aufsteigen diese Saison.
Das glaube ich auch.
So, das die holen also die gerade so wieder diese weiß nicht, Fananleihe. Dann
genau,
müssen sie bis
so
zum
die Glasgow Rangers
genau, Geschichte. Die müssen bis zum bestimmten Tag im März 17 Millionen haben. Jetzt hatten sie zwischendurch, weiß ich nicht, 7, 8 Millionen. und die haben auch schon alles verkauft, was sie haben tatsächlich. Die haben nichts mehr. Also die haben halt nur noch Opa Kühne irgendwie und die müssen sie dann halt ein bisschen lassen. Die werden nicht zwangsabsteigen. Dafür ist Hamburg zu stark. Da werden genügend Leute sein, die das irgendwie auffangen. Aber die sind finanziell gesehen, so wie ich das nachgelesen habe, am Abgrund tatsächlich.
Das glaube ich auch. Und das ist ja auch das Schöne. Also wenn ich so mit Sivi darüber blogge, ne, der sieht das wirklich nur so ausschnittsweise. Ne? Also der versteht zum Beispiel nicht, wieso der HSV im letzten Sommer Fiete Arp für 2,5 Millionen verkauft hat. Das als Erfolg wertet, dass er ihn für 2 Jahre zurückverliehen hat, bekommen hat für schmale Kohle. Weil er irgendwie nicht schnallt, dass diese 2,5 Millionen, die da eingenommen wurden vom FC Bayern, nicht nur ein guter Deal sind, im Gegensatz zu, ich lasse den ablösefrei irgendwohin wandern, sondern auch noch so nötig, dass ich überhaupt eine Lizenz bekomme.
Ja, man kann auch gar nicht sagen, das macht sie mehr liquider, das macht sie eher ein bisschen mehr handlungsfähiger, als nicht handlungsfähig zu sein.
Genau, überhaupt also, handlungsfähig.
Genau, und also.
Ja. Das wäre ja, um auf das Derby zurückzukommen, auch einer der Punkte, von denen wir ja als der nominelle Underdog, der wir auch tatsächlich immer sein müssen, um ein gutes Spiel zu machen. In dem Moment, wo wir Favorit sind, geht es ja regelmäßig in die Hose.
Jo.
Und deswegen war das auch ganz gut, dass wir gegen Paderborn so unsouverän gewonnen haben.
St. Pauli-esque gewonnen haben.
Genau, sehr St. Pauli-esque gewonnen haben, dass irgendwie auch ganz klar ist, hier ist der HSV Favorit. Weil in dem Moment, und das ist ja sozusagen, habe ich in dem Podcast gestern, den ich mit Sivi aufgenommen habe, auch gesagt, im Grunde genommen kann der HSV uns nur gefährlich werden in dem Moment, wo er selber schnallt, dass er eigentlich viel mehr Eigenschaften hat, die einen Underdog ausmachen als St. Pauli. Ja. Also die sind beinahe pleite.
Das ist auch das, was ich immer irgendwie überlege. Also was würde das eigentlich aus uns machen, wenn mal angenommen, wir würden aufsteigen und bleiben in der zweiten Liga und sind fast weg, weil sie halt komplett irgendwie pleite sind. Ich habe das noch nie erlebt, dass wir nicht der Underdog sind quasi in der ganzen Geschichte. Was würde das quasi aus uns machen? Also aus den Fans oder aus dem Verein eigentlich? Oder was würde passieren, wenn das so ist auf einmal, wenn sich hier die Verhältnisse ändern?
Ich glaube, dass die Gentrifizierung, die wir sozusagen in diesem Verein erleben, dass die turbomäßig anspringen würde. Das war ja schon beim letzten Aufstieg so. Da hast du Leute im Stadion gesehen, wo du dachtest, hä, wo kommen die denn plötzlich her?
Ich hatte zwei vor mir irgendwie in der Reihe die ganze Saison, die komplett bei den jungen Liberalen rausgefallen sind. Und ich mir dachte so, die waren cool, die sahen nur so aus. Also da war ich auch sehr oberflächlich. Also wenn ich dann so in meinem Siegesrausch mal Bier auf die hab regnen lassen, weil die vor mir saßen, ich stand ja, waren die trotzdem cool. So, aber ich dachte so, was meinen die hier? Was ist denn mit denen hier irgendwie so? Ne? Und warum stehen die nicht? So, weil alle stehen. Ne, also das ist echt die große Frage, was macht das aus uns? Das wissen wir noch nicht. Also was?
Ja, das darf man sich nicht wünschen. Ne? Also bei aller Häme, die man dem HSV entgegenbringt, das dürfen wir uns nicht wünschen, dass der wegbricht.
Das wollen wir auch, glaube ich, gar nicht. Weil wir
aus Dänemark, die ja, zu uns fahren.
Weil wir ja auch immer noch ein bisschen Subkultur sein wollen. Das sind wir oftmals nicht, das weißt du ja selbst. Und das besprecht ihr ja auch quasi in eurem Podcast
vor. Ja, ein sehr fragiles Gebilde, das natürlich... Ja. Kein neokapitalistisches sozusagen Aufschwung erleben darf,
den es sowieso schon erlebt. Also solange da so Leute wie Oke Präsident sind und Sandra Schwedler Aufsichtsratsvorsitzende und alles, was da drum rumschwirrt, mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Trotzdem frage ich mich, was würde es aus uns machen, wenn es so wäre? So.
Ja. Und das, die Frage und die Antwort vertagen wir auf nächstes Mal und feiern zum Schluss nochmal ganz, ganz schnell Sandra ab, weil ich ihren Vorstoß, bei dem ich auch, ja, ich weiß das gar nicht so genau, aber ich stelle mir vor, dass sie den gar nicht, dass sie schon wusste, dass sie da Reaktionen bekommt, aber dass das so weite Kreise zieht, die vollkommen normale und in Ordnung stehende Forderung, dass es mehr Frauen im Management und in Aufsichtsräten von Fußballvereinen, von Profifußballvereinen gibt, dass das so weite Kreise zieht Und dass sie sich da sozusagen, dass sie da sich auch nicht ins Boxhorn jagen lässt und da irgendwie sich gerade macht für, finde ich ganz, ganz großartig.
Genau. Und du hast ja auch gesehen, wie sich dann die Kommentarspalten gefüllt haben von Engels und Völkers Führungsriegen quasi, die da als weiße mittelalte Menschen reingeschrieben haben, was da alles so passiert ist. Ne? Also so ein, schon erschreckend irgendwie so. Also nur weil sich einfach mal eine Frau da positioniert, irgendwie so denken alle, ihr Feld ist irgendwie in Gefahr. So, und das ist halt erbärmlich. So.
Ja, wie ein Freund von mir, eine Freundin von mir sagt, in dem Moment, wo sich die Mehrheitsgesellschaft in Form von alten weißen Männern provoziert fühlt, kann die wirklich sehr, sehr unangenehm und eklig werden. Und wir beide kriegen das ja sozusagen als weiße hetero Männer über 40 ja nicht mit.
Also nee, wir sind ja unverwundbar. Wir leben ja in einer quasi komfortablen Blase eigentlich. Und aber das ist auch für mich immer Ansporn, das dann immer auch viel, viel mehr zu reflektieren, als wenn ich diesen Komfort nicht hätte. Also das ist mir wichtig.
Ja.
Also wie gehen Schwächere damit um? Wie gehen Leute damit um, die halt nicht der Norm entsprechen tatsächlich halt so? Also ich kann mich ja überall bewegen und ich habe nichts auszustehen. Und trotzdem ist es dann, finde ich, dann bist du gerade in der Pflicht, finde ich, das zu reflektieren und zu gucken, wie es für die, denen es nicht so gut geht, besser laufen kann. So.
Dann einigen wir uns drauf, dass wir alleine dafür, dass wir diese Themen weiter in die Republik tragen können, dass wir dafür aufsteigen dürfen.
Ja, das ist ja auch das, was Oku immer wieder sagt. Also wenn wir unsere gesellschaftlichen Pflichten, die wir uns selbst auferlegen, halt multiplizieren, transportieren wollen, dann brauchen wir größtmöglichen sportlichen Erfolg, um das halt in die Welt zu tragen. In der dritten Liga wäre es halt nicht ganz so einfach. In der zweiten Liga geht das und in der ersten Liga wäre es nochmal was ganz anderes, auch überregional, national, weltweit wahrgenommen zu werden.
Okay, dann müssen wir also in 3 Jahren europäisch spielen, um das noch weiter tragen zu können.
Ist ja immer noch mein großer Traum. Also auch wenn ich hab wirklich eine Bucketlist zu Hause, die wirklich physisch dort hängt. Und da steht schon seit 5 Jahren drauf, Busreise nach Helsinki zur Qualifikation zur, wie heißt das mittlerweile, Euroleague, glaube ich. Ne? Mhm. Da steht da. Und ich möchte mit dem Bus nach Helsinki fahren, um einmal diese scheiß Qualifikation zu spielen. Das wäre mein größter Traum.
Okay, alles klar. Dann einigen wir uns darauf. Der erste Schritt ist ein Sieg gegen den HSV. Mein Tipp hatte ich ja schon gesagt. Was hattest du gesagt?
Ich hab 2-0 gesagt, du hast 3-0 gesagt.
Ich habe 3-0 gesagt.
Silvia hat gesagt, eigentlich 1-0, aber dann doch 0-0.
Doch 0-0, aber 3-2 hat sie auch noch gesagt.
3-2 hat sie gesagt.
Dann muss sie einen ausgeben. Also beim 3-2 sind wir alle in der Domschenke. Beim 3-0 gehe ich nicht nach Hause und warte ab, bis die Weinbar zumacht. Und beim 2-0 auch.
Also ich habe mir tatsächlich für Sonntag, ich habe ja erzählt von, dass ich immer nach dem Spiel sehr schnell weg bin, komplett den ganzen Abend freigehalten, aus Gründen, weil man halt nicht weiß, was so passiert und es ist dann auch so once in a lifetime vielleicht so.
Das stimmt, da muss ich nochmal ganz kurz mit meiner Frau sprechen, wie wir das organisieren.
Ja.
Also, vielen Dank, Heini, dass du da warst, hat mir echt viel Spaß gemacht.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Und bei uns kommt immer im Abspann das ganze Stadion, dann könntest du die Nummer 1, der Stadt sind wir. Die Nummer 1, der Stadt sind wir.
Ich so mitsingen?
Ja.
Ich glaub's gar nicht, wie schlecht ich singe. Also ich singe nicht schön, aber geil und laut. Also das so, ne? So. Du kennst ja diese Zeile aus dem Lied von, oh Gott, von Westernhagen ist das, glaube ich sogar.
Das ist von Westernhagen.
Wow.
Wir singen nicht schön, sondern geil und laut. Das ist sogar, ach, da gibt's auch noch eine schöne Geschichte. Aber die Anekdote erzähle ich später. Wir singen jetzt nicht schön, sondern geil und laut das ganze Stadion.
Das ganze Stadion.
Das ganze Stadion. Das ganze Stadion. Das ganze
Stadion. 90 oder 10 hat Pauli verkratzt.